Recording is coming. Ein Läufer, der wieder laufen kann, ist glücklich mittendrin im Läuferland in Kenia. Und dann haben wir noch Läufer, die was ganz Besonderes bewirken wollen im Läuferland Kenia. Das alles im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Schott. Ja, ihr könnt es nicht sehen, ihr Lieben, aber es ist immer noch diese kleine grasbedeckte Hütte, in der Philipp sitzt und er lacht, breit lachend, obwohl er eigentlich ja schon einen stressigen Morgen hatte. Termine, Calls, Laufen. Laufen, Philipp, wie geht's?
Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Es ist wahnsinnig warm heute und das ist natürlich ein absolutes Luxusproblem.
Diesen Part solltest du eigentlich weglassen.
Genau, weil zu Hause alle Leute über das schlechte Wetter klagen und da möchte ich auch tatsächlich ungern tauschen. Ich habe noch 10 Tage mindestens vor mir, die bestimmt hier wettertechnisch so hervorragend sein werden. Ich hoffe, dass bis dahin vielleicht dann der Wechsel von Kenia nach Deutschland nicht ganz so krass sein wird. Und dass ich so happy bin, hat natürlich nicht nur mit dem guten Wetter zu tun, sondern auch mit dem Umstand, dass mein Knöchel inzwischen wieder, ja, ich würde sagen, belastbar ist. Er fühlt sich natürlich hier und da noch ein bisschen instabiler an. Da muss man natürlich noch ein bisschen dran arbeiten, vor allem auch geduldig sein, das jetzt nicht zu schnell zu überfordern. Aber sagen wir mal, Aufnahme vor einer Woche war die Situation ein bisschen anders. Da habe ich wirklich ernsthaft mich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, ob ich nicht zurückfliege, weil gehen schon eigentlich nicht möglich war, sage ich jetzt mal, und der Fuß einfach wahnsinnig geschwollen war, aber mit den doch jetzt auch nicht ganz so umfassenden Möglichkeiten, die ich jetzt zu Hause hätte, haben wir, glaube ich, das Beste rausgeholt und halt wirklich konsequent hier Physio gemacht mit Anleitung von zu Hause sozusagen hier für die kenianischen Jungs vor Ort, plus die Reboots, also diese Recovery Pants, die ich habe, die haben sehr geholfen, diese Schwellung zu reduzieren. Ja, und dann habe ich so vorsichtig mal angetestet. Ich war am vergangenen Wochenende auch bei einem sehr inspirierenden Event, muss ich sagen. Da habe ich morgens meinen ersten Laufversuch gemacht auf dem Laufband hier, um erstmal nur mal sicher zu gehen, weil ich auch keinen Bock hatte, dass ich nach 3 Kilometern möglicherweise zurücklaufen muss. Und das war schmerzfrei. Und ab da lief es eigentlich wieder relativ schnell, relativ gut. Und wir waren eben am Nachmittag, vergangenen Samstag, in Eldoret. Und da gab es einen Crosslauf, von dem ich dachte, das ist so eine Art regionales Crosslauf-Event und natürlich trotzdem ein Happening, weil hier ist es auch nicht jede Woche irgendwie ein Supersport-Event, war aber in allen Belangen sehr anders, als ich das irgendwie mir ausgemalt hatte, denn das war ein World Tour Cross, also es war quasi auch vom World Athletics Verband in diese Klassifizierung aufgestuft. Dementsprechend waren da auch internationale Läufer dabei, beispielsweise auch Hendrik Pfeiffer, der das sich gegeben hat. Da war, glaube ich, auch er hat sich wacker geschlagen auf jeden Fall, er war aber auch, glaube ich, gut bedient und das kann ich nur zu gut verstehen, weil die Strecke war das Krankeste, was ich bislang jemals gesehen habe.
Genau, bevor du es schilderst, ja, und es gibt ja auch sehr schöne Bild- und Tondokumente dazu, ja, lass uns noch mal ganz kurz zu dem Status zurückkommen, ja, also du hast wesentliche Teile natürlich vergessen, die deiner Regeneration zuträglich waren,
ja. Ja, ich habe das Radfahren direkt mal rausgelassen hier.
Here we go, ja. Philipp ist mehrere Tage Rad gefahren und er hat, ja, also ich bedanke mich jetzt mal in unser Namen, ja, für die Anteilnahme der Community, du hast ja endlos Genesungswünsche bekommen. Ja, wahrscheinlich stimmt, auch sehr viele sehr, sehr gute Ratschläge. Das ist das eine. Aber wenn man mal so 3 Tage Radfahren geht, wir kommen da gleich noch zu, weil ich habe gestern Abend ein 65-seitiges Dokument gelesen und habe lachend und erstaunt und fasziniert auf dem Sofa gesessen, dass meine Frau schon gedacht hat, ich hätte sie nicht mehr alle, was häufiger mal vorkommt. Und da spielt Radfahren auch eine Rolle. Ja, also auch für Ausdauersportarten, die nicht Radfahren sind oder Triathlon sind, also wo Radfahren die Ursprungsdisziplin ist. Und dann hast du natürlich auch, aber du hast schon gesagt, der hat die Anleitung gehabt, ne? Also sagen wir mal so, diese Tape-Verbände, die ihr da angelegt habt, die sahen schon auch sehr, sehr schön aus. Ja, also
das Tape-Verband habe ich komplett selber gemacht.
Also ich dachte, Felix hätte das gemacht.
Nee, das habe ich komplett selber gemacht. Und es ist ganz strange, sich den eigenen Knöchel zu tapen.
Das ist wahr, weil, ja, aber tatsächlich ist es, wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht so schwierig. Ja, wir haben das tatsächlich an der Sporthochschule, meiner Ausbildung, da konnte man so Grundlagen der Physio und Massage, und da hat man, weil das ja ganz oft vorkommt, ne, in Sportarten wie, keine Ahnung, Volleyball, Basketball, Handball und so weiter. Ja, diese Umknickerei. Und in den Sportarten wird es ja teilweise auch prophylaktisch gemacht, ne? Also, dass man sich, obwohl man was nichts hat, trotzdem tapet. Und man kann halt so ein Basisding wirklich ganz gut selber machen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Am Anfang ist total weird, da hast du vollkommen recht. Aber es ist nicht so super schwer. Ja, und ich fand, ihr habt es toll, oder du hast es toll hingekriegt, ja?
Ja, also es war ich.
Tutorial oder Live-Schalte nach Hause?
Ich habe ein Do-it-yourself-Tutorial angeschaut auf YouTube und habe dann aber natürlich auch natürlich ein Foto zu meinem Physio, zu Jan, der bei uns ja auch schon mal im Podcast war, nach Hause geschickt und dann Jan. Für den ersten Versuch doch ganz okay. Und dann hat er schon zurückgeschrieben, ich bin stolz auf dich. Wahrscheinlich auch, weil ich es überhaupt gemacht habe. Und er schon dachte, ja, der geht wieder auf die Dirt Roads, ohne dass er irgendwas dahin macht. Aber
los, das,
ja, der kennt mich gut, zu gut fast schon. Nee, das war wirklich, hat auf jeden Fall geholfen, weil natürlich auf diesen, selbst wenn du da konzentriert rennst, nicht, dass du jetzt zwangsläufig umknicken musst, aber der Fuß muss einfach auf diesen sehr unebenen und steinigen Wegen extrem viel arbeiten. Und das ist natürlich für einen, ich sage jetzt mal, noch angeschlagenen Knöchel, wenn man so will, oder jemand, also ja, Knöchel, der halt, die haben ja dann schon ein bisschen was weg, was erstmal ein bisschen dauert, bis sich das alles wieder so settelt, auf jeden Fall eine gute Unterstützung gewesen. Und hat ja schnell dazu geführt, dass ich nach dem ersten Tag, wo ich das wieder gemacht habe, Renato geschrieben hatte, fühlt sich okay an. Ich glaube, wir könnten was machen, wenn es nicht auf Dirt Road ist im Sinn von Programm. Und dann hat er mich gestern direkt mit Julian das Gruppe mitgeschickt. Und dann war man wieder zurück zu den Zeiten, wo der Wecker um 4.30 Uhr morgens klingelt.
Ja, auf der einen Seite sahst du glücklich aus. Ja, man hat, also ich interpretiere dann immer gerne ja in Gesichter. Man hat dir schon angesehen, dass es nicht ganz so leicht war wie noch vor dem Umknicken, weil da hattest du, glaube ich, schon so ein bisschen Flow, ne? Da warst du schon ziemlich gut drauf, ja. Aber es sah sehr, sehr, sehr viel besser aus, also jetzt dein Gesicht und deine Mut, die dahinter steckte, als die Fotos, die du vom Fahrrad gepostet hast.
Das war auch nicht schwer, sage ich jetzt mal. Also ich bevorzuge jedes harte Workout und jeden Long Run von einer Radeinheit, wenn ich da ganz ehrlich bin. Aber es ist richtig, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dieses Szenario bislang Gott sei Dank auch noch nicht hatte, ist, ich habe mich die ersten 1-2 Tage laufend, also natürlich freust du dich, dass du wieder laufen kannst und dass du natürlich idealerweise auch keine Schmerzen hast, das ist alles super, aber ich hatte mich so wieder gefühlt wie Tag 1, als ich in Kenia angekommen bin, weil du hast halt diese Anpassung einerseits an die Höhe und andererseits an dieses sehr fordernde Geläuf und Profil, das hattest du nach 7 Tagen dann irgendwie so abgeschlossen, du hast dich eigentlich bereit gefühlt, dass jetzt 3 Wochen kommen, wo du richtig arbeiten kannst, weil der Körper eigentlich so darauf eingestellt ist. Und dadurch, dass ich dann fast wieder eine Woche oder 4-5 Tage raus war, dann wieder angefangen habe zu laufen, das hat sich am Anfang echt richtig schlimm angefühlt. Vor allem der Montag war das ja dann. Der Montag diese Woche war wirklich, ich bin mit Frank Schauer wieder gelaufen, 16 Kilometer, ohne dass wir da jetzt eine große, weiß ich nicht, irgendeine Vorgabe hatten oder dass wir das wahnsinnig schnell machen wollten. Aber Dirt Road, 16 Kilometer, ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder Tag 1 in Kenia. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen frustrierend. Insofern war ich aber sehr überrascht, dass diese Einheit gestern, also Julian und Eric Kiptanui und die richtig krassen Jungs, die haben auch 40 gemacht. Also ich war bei 30, noch so bei den letzten 15 bis 20 dabei, sage ich mal, von der 40-Mann-Gruppe. Das war überraschend gut. Also von der Qualität, was wir da machen konnten. Es war in allen Belangen schneller, als was Renato eigentlich mir so aufgetragen hatte, was natürlich auch ein bisschen daran hängt, also ich bin ja nicht die Gruppe. Ich muss mich ja dann auch ein bisschen danach richten, was die anderen machen. Sagen wir mal so, der Plan für diesen 30er war eigentlich eine relativ moderate für Asphalt und ja nicht so ganz offroadig, moderate Grundpace von 3,45. Ist jetzt nicht unanstrengend auf 2200 Meter Höhe, aber geht. Und im Prinzip sollte jeder 5. Kilometer so ein Tempokilometer sein. Ne? Also eigentlich sollten die Jungs 3:0 laufen. Und Renato meinte, du machst nur so 3:20 und dann läufst du einfach an dem folgenden Kilometer wieder ran und dann ist das alles ein bisschen sanfter und du kriegst einen guten Lauf hin. Wenn du 20 bis 25 schaffst, ist super. Ja, gut, ich glaube, 3,45 sind wir keinen einzigen Kilometer gelaufen. Also die
langsamer fünf, wahrscheinlich, ne? Deutlich langsamer.
Genau, die ersten 4 waren schon 3,40.
Und das ist ja von Triathleten, ne? Du stellst 3 Triathleten hin zum Jogging, ja, und ja, du hast ein Rennen. Ja,
genau.
Und ihr seid 40 Leute. Also, aber eigentlich habe ich schon gedacht, gibt es nicht irgendwie einen Road Captain, also jemand, der dann sagt, pass mal auf, Leute, das ist unser Programm,
Julian,
nicht hier eskalieren?
Ja, Julian eigentlich, ja. Und ein Coach, also ein Assistenztrainer von Renato quasi, ein Kenianer, der sitzt normal im Auto und der hat das die ersten 5 bis 10 Kilometer auch noch so gemacht, dass er dann nebendran lief und meinte, Jungs, hier, meine Uhr sagt, ihr lauft nicht 3,45. Ja, ich sag mal, spätestens nach so 10, 11 Kilometern war das hinfällig, weil ab da waren alle Kilometer 3,35 und ab 20 sind wir echt 3,30 und schneller gerannt in den Zwischenparts. Und ich bin 3,0 gerannt.
That destroys the workout, ey, Mann.
Ja, es war dann alles auf eine Ebene verschoben nach oben. Also meine Kilometer, die schnellen, waren dann auch eher 3,0 bis 3,05. Weil ich gar keine andere Option hatte, ja, außer, um eine Chance zu haben. Ne? Ja. Genau, ich bin schon rausgefallen. Die Jungs sind natürlich 2,55 gerannt, ab, um überhaupt eine Chance zu haben, dass du wieder ranlaufen kannst in den nächsten Kilometer. Ja. Wenn ich 3,20 gerannt wäre, hätte ich bei der ersten Tempoverschärfung irgendwie eine halbe Minute fast kassiert. Das läufst du dann auch nicht mehr so entspannt mal kurz wieder zu in den Zwischenparts.
Und deswegen, ja, und dann hast du auch keinen Zwischenpart mehr.
Nee, du bist einfach nur noch konstant Max. Und deshalb war das sehr, sehr schon auch hart hinten raus, aber ich war auch nicht so hart, dass ich mich so gefühlt hätte, dass ich ein bisschen mehr machen kann, als Renato mir eigentlich aufgetragen hatte. Und da ich eben eine Woche verpasst habe, dachte ich mir, komm, 20, 25 ist gut, aber 30 wäre halt ein Longrun und gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Und das war soweit ordentlich, so ordentlich, dass ich mich heute Morgen auch wieder vorm Frühstück schon ganz, ganz okay gefühlt habe.
Ja. Vor- und Nachteil von Laufen in der Gruppe spielt halt auch bei meiner kleinen, bei meinem kleinen Vortrag, den ich euch gerne gleich noch mitteilen will, eine wesentliche Rolle. Ja, also macht man alles in der Gruppe oder macht man alles alleine? Beides Extreme und beides mit Pros und Cons, aber jeder wählt sich seinen eigenen steinigen Weg, sage ich da immer. Ne? Ist so, ja. Absolut. Aber wo du gerade kurz wieder vorm Essen bist und kurz vorm Verhungern. Ja, Essen spielt natürlich auch dann logischerweise bei so einer Regeneration eine wichtige Rolle. Du hast ja schon gesagt, das ist schon auch ziemlich sportlergerecht, obwohl es eigentlich ganz normales Essen ist. Ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht irgendein Fancy-Zeug, sondern ihr habt ja eigentlich grundsätzlich ganz normales Essen. Ja, hast du dann noch extra was gemacht? Also die Daily Routine, da kommen wir ja gleich noch zu, logischerweise. Ja, aber sonst hast du einfach gesagt, okay, das Essen ist hier einfach gut, da bleibe ich bei.
Genau, also ich habe Gott sei Dank auch einen relativ unempfindlichen Magen. Manche Leute tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer mit anderen Gewürzen oder anderen Gemüse, was man das vielleicht bei uns nicht so hat. Da gibt es beispielsweise Managu, das ist so eine Art Spinat, der halt hier wächst. Die bereiten Essen natürlich schon auch anders zu, aber ich versuche dann schon auch hier relativ, ich sage jetzt mal regional zu essen. Ich meine, es gibt halt sehr viel Reis als Kohlenhydratquelle, Reis und Ugali, also Ugali, dieser Maisbrei. Das sind so die Haupt Kohlenhydratquellen, würde ich sagen, die es hier gibt, weil es halt beides relativ preisgünstig ist in der Herstellung bzw. im Erwerb. Klar, hier im Hotel gibt es dann auch ab und zu mal Nudeln, weil wir hier dann durchaus einen auch ein bisschen westlichen Anstrich haben, durch den Besitzer, eben durch Jean-Paul, der aus Belgien kommt. Du könntest dir hier jetzt auch mal eine Pizza bestellen. Das ist jetzt nicht eine italienische Pizza wie bei uns zu Hause, aber es geht schon in die Richtung. Und generell das Essen hier im Carry View ist ja so gut, dass ja auch viele Externe, die halt in anderen, ich sag mal, der Begriff Camp, der wird dem Carry View auch nicht gerecht. Also das ist ja dann schon eher wie ein Hotel, wenn man weiß, wie die eigentlichen Camps aussehen, wo ja, also teilweise Lodge, nicht fließend Wasser ist, genau, nicht fließend Wasser ist und kein das Essen dann halt irgendwie jeden Tag nur Ugali und Spinat ist. Und das ist hier schon sehr viel abwechslungsreich und deswegen kommen auch viele Leute, die in anderen Camps untergebracht sind, auch hier relativ regelmäßig 1 bis 2 Mal abends zum Essen, um mal was anderes auch zu bekommen. Ansonsten, ja, ich denke mal, für den kenianischen Durchschnitt bekommen wir überdurchschnittlich viel Fleisch angeboten, muss ja nicht essen, aber wahrscheinlich, weil ja hier ja in der Vergangenheit auch nicht nur Läufer waren, sondern auch Paraglider oder natürlich Leute, die aus touristischen Gründen jetzt, sag ich mal, hier sind. Aber das Essen hier ist wirklich sehr gut. Heute Morgen beispielsweise jetzt eher mittleren Lauf, das war jetzt nichts Außergewöhnliches, wollten wir halt früh los, weil es die letzten Tage hier sehr, sehr warm ist. Wir haben auch leider muss man sagen, das ist jetzt was Ernstes eher, eine große Dürreproblematik hier in, nicht nur in Kenia, sondern in der ganzen Gegend. Wir versuchen tatsächlich auch Wasser zu sparen. Das ist auch so vom Staff so ein bisschen kommuniziert, dass sie natürlich froh wären, wenn man ein bisschen Wasser spart, weil die letzten 3 Jahre viel zu wenig Regen gefallen ist, aber auch aktuell einfach es viel zu warm ist und zu trocken und windig. Also du hast wirklich so kleine, Tornado ist ein falscher Ausdruck, aber so kleine Windhosen oft auch am Nachmittag, wenn der Wind auflaut sozusagen auf diesen Dirt Road, also es ist brutal trocken. Und ich glaube, gestern abends sind gefühlt 3 Tropfen Regen gefallen, aber das war's halt. Und ja, deshalb ist das hier aktuell ein bisschen angespannt, so die Situation, sage ich jetzt mal. Ja, nach dem Dauerlauf, das wollte ich noch sagen, heute Morgen ist natürlich wahnsinnig super, wenn die dir irgendwie frische Pancakes machen und du das mit Mangos aus dem, hier vom Bauern um die Ecke, Mangos, Wassermelone, Papaya, Ananas etc. Bekommst. Das ist, das schmeckt sehr anders wie das, was wir üblicherweise bei uns im Supermarkt kaufen können.
Ja, regional kochen ist ja so ein Ding, ne? Schont nicht nur die regionalen Ressourcen und lässt die Leute davon leben können. Plus, du hast natürlich auch die Auswirkungen auf den Klimawandel nicht, ne? Je mehr du einfliegst und je mehr du Sachen von unterschiedlichen Kontinenten dir holst, ja, dann ist das halt ein bisschen anders. Philipp hat Besuch bekommen. Ja. Ja, hallo, ne?
Ich habe hier einen Kollegen,
der gerade reingeflogen ist. Ist das ein wilder Vogel?
Ich glaube, es ist ein wilder Vogel, aber er sitzt halt nur 1,5 Meter weg von mir und
ja, man hört zirkt es, mich an. Das, genau, man hört das Piepsen so im Hintergrund. Ist aber so als Hintergrunduntermalung ganz, ganz lauschig. Ja, mach nochmal, ich mache mal schnell ein Foto.
Ja, jetzt zeig nochmal nach hinten. Es ist auf den Boden geflogen, er sitzt jetzt noch näher bei mir, am Kamin gerade. Ja. Ja, ich weiß nicht genau, was der Kollege möchte, aber ich war
vermutlich was zu essen.
Ja, ich habe aber leider nichts da.
Ah ja, okay. Hm,
sweet. Ja, ist im Kamin jetzt drin. Ich weiß nicht. Ah gut, okay, er wird schon, der kommt klar.
Im Rhein bei Duisburg ist ein Seehund gesehen worden in den letzten Tagen. Ja, der ist 250 okay. Kilometer den Rhein hochgeschwommen, ja, also gegen die Strömung. Und der Rhein strömt schon relativ schnell. Ja, und ja, der fühlt sich aber da wohl offensichtlich auch ganz wohl. Ja, so ist das, wenn wir Städter ja auf freilebende, ich will nicht sagen wilde, aber freilebende Tiere, ja, da sind schon gleich, oh, schau mal, ein Vogel.
Ich bin nur überrascht, dass diese Nähe, also diese Hütte für euch zu Hause, das, um es ein bisschen zu erklären, die ist natürlich offen, hier gibt es keine Tür. Hier gibt es ungefähr eine 2 Meter breite Öffnung, auf die ich hier auf dieses wunderschöne Rift Valley runterschaue. Aber ich hatte es auch noch nie, während ich hier Calls hatte oder mit dir hier den Podcast aufgenommen habe, dass ein Vogel hier dran vorbeischaut. Aber ja, der ist natürlich auch hier willkommen.
Ja, absolut. Ne? Du, wie gesagt, das mit dem Klimawandel trifft natürlich logischerweise ja auch Afrika. Ich habe gestern noch so eine spannende Reportage in Tagesthemen, was glaube ich, gesehen, eben was du beschrieben hast. Ja, Dürrefelder, große Problematik mit dem Anbauen und so weiter. Das war ja bei uns in den letzten Jahren halt auch viel zu wenig Regen. Ja, viel zu wenig Regen. Klar, man denkt immer, ja, es hat doch geregnet, aber die Bilanz ist halt einfach viel schlechter und negativ. Ja, und das trifft natürlich gerade ärmere Gegenden und weniger entwickelte Gegenden mit einer anderen Infrastruktur noch ganz anders. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, wenn wir über Klimawandel reden und immer nur so auf unseren Bereich bis zum nächsten Gartenzaun gucken. Ne? Das hat schon ein bisschen andere Auswirkungen, ist schon so.
Absolut, ne? Absolut.
Sag mal, wo wir bei Essen waren, können wir noch mal kurz an unseren Partner erinnern, ja, an Athletic Greens und AG1. Nämlich, das ist ja eine Daily Routine, die man ja gerade im Trainingslager, ja, und dann denkt man ja noch extra dran, weil man hat erstens viel mehr Zeit und zweitens denkt man, na, vielleicht könnte es ja ganz, ganz okay sein, ja, dass man seinen Mineralhaushalt und seinen Vitaminhaushalt auf Vordermann lässt, auch wenn man gestresst ist, weil das Training ist ja Stress, aber so eine Verletzung ist ja mal extra Stress, ne?
Mentaler Stress auf jeden Fall und in der Tat ist es hier nicht ganz ungewöhnlich, dass sowohl Felix als auch ich an Tagen, wo wir uns besonders belastet fühlen, also wo wir halt zum Beispiel 2-mal laufen, wenn es wahnsinnig heiß ist und du dementsprechend sehr viel mehr schwitzt oder beispielsweise gestern beim Longrun habe ich auf jeden Fall auch wahnsinnig viel Flüssigkeit verloren, obwohl wir so früh unterwegs waren schon, dass wir das sogar teilweise 2-mal am Tag nehmen und soweit hier auch sehr gut damit fahren, was so generell das Feeling anbelangt. Natürlich ist man erschöpft, natürlich ist das Training hier hart. Das bringt natürlich einfach auch die Höhe hier mit sich. Aber gerade Felix hatte ja auch zuletzt doch ein paar Problemchen muskulär mit der Wade. Und seit der das jetzt, ich glaube, letzte Woche sehr konsequent sogar 2-mal am Tag genommen hat, ist der zumindest wieder so weit, dass er unter Stunde heute, ist, ich glaube auch wieder heute Morgen gelaufen, problemfrei laufen kann. Und am Wochenende vor seiner Abreise auf jeden Fall mal zumindest noch einmal einen Long Run probieren möchte in die Richtung von 25 bis 30 Kilometern. Und dementsprechend, ja, kann ich oder können wir euch das natürlich zu Hause ans Herz legen, euch das mal anzuschauen. Ihr findet, wie gesagt, unser Spezialangebot auf www.athleticgreens.com/ Bestzeit. Und bei diesem Spezialangebot bekommt ihr eben nicht nur euren Monatsvorrat AG1, sondern auch eine sehr praktische Aufbewahrungsbox, einen Shaker, 5 Travel Packs. Meine sind schon aufgebraucht. Ich habe aber ja natürlich noch meinen Monatsbeutel hier mit, sowie einen Jahresvorrat an Vitamin D.
Ja, und das ist ja ein Problem in Mitteleuropa, weil wir leider nicht die kenianische Sonne haben. Ja, aber wenn euch das Ganze nach der Bestellung nicht gefällt, 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, ja, das unser Angebot für euch haben wir wie immer in den Shownotes.
Ja, jetzt bin ich gespannt, Ralf, was du noch zu erzählen hast, auch mit dem Report, von dem du schon geteasert hast. Und du hast mir im Vorgespräch noch nicht so viel verraten, was es jetzt sehr viel spannender macht, auf jeden Fall.
Ja, also für dich auch. Ne? Also ich empfehle euch natürlich auch gleich noch die Schilderung von Philipp zu seinem Ereignis am Samstag, weil das hochspannend ist. Und dazu hat er gleich halt auch noch ein Interview mit zwei Triathlet geführt, ja, die ein ganz besonderes Projekt vor Augen haben. So, ich habe euch ja vermehrt schon davon erzählt, dass man sich natürlich im Rahmen der Berichterstattung von Olympischen Spielen mit allen möglichen Dingen auseinandersetzt, natürlich auch, wie entstehen Leistungen, ja, damit man ja versucht zumindest zu verstehen, wie kommt es zu außergewöhnlichen Leistungen. Weil wir ja, sagen wir mal, in Deutschland in unserem Kulturpessimismus sehr oft dazu neigen zu sagen, das ist nicht möglich, das geht nur mit Doping. Ja, das ist so ein Reflex. Na klar, ne? Wir haben jetzt halt auch wieder diese Tage gelesen auf diversen Foren, wieder kenianische Läufer, 4 gleich aus dem Verkehr gezogen, auch sehr gute Läufer, ein Marathonläufer, der in Paris gewonnen hat, etc. Doping. So, das ist natürlich so ein Minetekel halt in allen Ausdauersportarten, das ist gar keine Frage. Und dann ist halt, ich habe von dem schon häufiger erzählt, dann dieser kleine Schwede, ja, der unter anderem ja auch mit einer, sagen wir mal, Tutelage aus dem Chiemgau, ja, grundsätzlich betreut wird und reißt die Welt im Langstreckenbereich im Einschnelllauf ein, ja, und läuft dann beim Olympiasieg Weltrekord. So, und dann denkst du natürlich auch, okay, was machen die? Was passiert da? Ja, und dann hat der einen, wie ich finde, ganz coolen Zug gemacht und einen ganz spannenden Zug gemacht. Er hat sein komplettes Training des vergangenen Jahres inklusive seiner gesamten Philosophie, und das ist nicht nur eine Trainings-, sondern auch eine Lebens- und Sportphilosophie, formuliert und online gestellt. Ja, das ist roundabout 65, 70 Seiten lang das Ganze. Auf 32 Seiten erläutert er erstmal seine Prinzipien des Leistungssports und auch des Langstrecken-Ausdauersports. Das ist schon so hochspannend. Eine unglaublich intensive Auseinandersetzung. Ja, und da spielen zum Beispiel Reduktion von Stress eine ganz wesentliche Rolle, ja, das Betonen von Schlaf, das Betonen von Regeneration, das Eliminieren von negativen Einflüssen in seinem Umfeld, also bis hin zu Lebenssituationen ganz neu schaffen. Also der hat zum Beispiel auch sehr viel Zeit im Incel verbracht, ja, um da halt einfach für sich gute Trainingsbedingungen zu finden, ja. Einfach negative Dinge so weit wie möglich auszuschließen in seinem Tun und Handeln. Ja, also zum Beispiel, der fährt halt sehr, 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 sehr viel Rad. Also sehr viel Rad. Ja, nicht viel, sondern sehr, sehr viel Rad. Und er hasst Indoor-Trainer. Das heißt, der fährt nichts von dem, was er macht, auf dem Indoor-Trainer. Er hat ein relativ normales Rennrad, weil er sagt, wenn ich ein fancy Rennrad kaufe, dann überlege ich bei sehr schlechtem Wetter schon, gehe ich damit überhaupt raus? Der hat sich Spikes-Reifen gekauft, der hat sich hochwertige Gore-Tex-Klamotten gekauft. Der Junge fährt jeden verflixten Tag draußen. Ja, so. Das sind halt alles so Punkte, wo du denkst, okay, das ist halt erstmal eine wahnsinnig radikale und auch egozentrische Auseinandersetzung mit Leistungssport, ja?
Ja.
Weil er alles runterbricht. Ja, also soziales Leben, Family und so weiter wird halt auf ein Mindestmaß reduziert, um zu sagen, okay, ja, ich bin für mich verantwortlich. Und dann ein ganz anderer, auch philosophischer Ansatz, dass er sagt, okay, ich kann jetzt auch in meinem Alltag, in meinem Training, in meinem Sozialleben sagen, okay, das und das ist ein Problem. Ja, dafür bist du und du verantwortlich und mein Trainer ist schuld und ja, so. Und er sagt, nee, letztlich sind das ja alles meine Probleme. Und für das Lösen meiner Probleme kann ich jetzt andere verantwortlich machen, aber dann muss ich auch in eine Interaktion mit denen treten und die diese Probleme mit mir gemeinsam lösen lassen. Und er sagt, nein, ich versuche meine Probleme alle selber zu lösen, weil dann bin ich dafür verantwortlich, Und letztlich sind es ja meine Probleme. Ja. Und vielleicht gar nicht die Probleme eines Trainers oder von Menschen, die in seinem sozialen Umfeld sind. Dazu brauchst du natürlich auch eine andere Kommunikation mit zum Beispiel deinem Trainer. Und ich habe ja schon mal gesagt, das ist halt ein Trainer, der noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung hat, selber ein guter Eisschnellläufer war. Aber die haben halt auch so eine freundschaftliche Trainingsbasis miteinander. Und sie gehen ganz anders miteinander um. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich möchte von dir keinerlei Äußerungen bei Rennen haben, die mich demotivieren können. Das heißt, wenn der ruft, push harder, dann heißt das ja automatisch im Umkehrschluss, dass das,
was er
gemacht hat, du bist zu langsam.
Ja. Ja.
So, das ist halt schon ein negativer Impact auf dein Mindsetting. Also sagt er, ich möchte von dir hören, du siehst super aus, ja, das wird fantastisch und so weiter. Also wirklich ausschließlich positive Verstärkung. Ja, das ist ein ganz spannender Ansatz. Und jetzt kommen wir mal zum Training. Dieses Training ist an Monotonie nicht zu überbieten. Ja, also der hat zum Beispiel nehmen wir mal nur die aerobe Phase. Also er teilt die gesamte Saison in unterschiedliche Bereiche auf. Ne? Also eine aerobe Phase, eine Threshold Phase und eine Overreaction Phase, so nennen die das. Ja. In der aeroben Phase macht er praktisch nichts anderes als Radfahren. Und zwar dasselbe Programm jeden Tag von montags bis freitags. Philipp sitzt da mit weit aufgerissenen Augen. Das ist dasselbe Programm, montags bis freitags. 6 bis 7 Stunden Radfahren.
6 bis 7 Stunden?
6 bis 7 Stunden Radfahren, ja. Und der Kollege hat noch ein anderes Prinzip, der doppelt nicht. Ja, also der macht sein Training und dann ist gut.
Mhm.
Über 6 bis 7 Stunden Radfahren, was willst du da noch doppeln?
Dann ist der Tag irgendwann vorbei, ne?
Ja, genau. Ne? Also zum Beispiel auch Krafttraining spielt beim Eisschnelllaufen, weil das ja so eine stark auf statische Belastung halt ausgelegte Sportart ist, keine unwesentliche Rolle. Hat er bis auf ein Minimum reduziert. Sprünge, ja, alles, was in seinen Augen unspezifisch ist, ja, hat er so weit reduziert, dass er sagt, wie viel muss ich unbedingt machen? Und das mache ich. Alles darüber hinaus ist uneffektiv, weil es nimmt mir Zeit. Entweder Zeit zum Training, aber vor allen Dingen auch Zeit zur Regeneration. Mhm. Weil nach diesen 5 Tagen, immer dasselbe Programm, 6 bis 7 Stunden Radfahren, und wenn er übrigens Bock hat, dann fährt er mal 10 Stunden. Deshalb ist scheiße, wenn du das in der Gruppe machst, weil da kannst du nicht einfach sagen, so, wir fahren jetzt einfach mal 10 Stunden. Ja, oder wenn es gar nicht geht, und das, er misst ganz stark seine Werte, ja, dann fährt er halt 4 Stunden. Ja, also der hört schon wahnsinnig halt auch auf seinen Körper. Das ist ganz kluges Training im Prinzip. Dann macht er danach 2 Tage Pause. Und zwar regelhaft. Ja, das sind der Sonntag und Montag sind freie Tage. Punkt. Und wenn es scheiße läuft, dann sind es 3 freie Tage. Und dann wieder montags bis freitags 6 bis 7 Stunden Radfahren. Und das wochenlang. Ja, mit relativ kleinen Abweichungen. Dann kommt halt eine Phase mit unglaublich harten Programmen. Da würdest du auch sagen, okay, da bist du halt schon froh, wenn da mal einer mitläuft.
Ja,
nein, er sagt sich, beim 10-Kilometer-Rennen läuft bei denen ja auch keiner mit. Die haben ja keine Gruppen, ja, sondern läufst du alleine auf deiner Bahn.
Ja, ja.
So, das heißt, was mache ich jetzt? Ja, wenn ich die ganze Zeit in der Gruppe fahre, kann ich schneller fahren, habe ich weniger Belastung, regeneriere ich anders und so weiter und so weiter. Ja, aber ich halte mich nicht an das exakt, was ich machen muss. Ich muss halt meine Technik anpassen, ja, weil das ist ja beim Laufen halt auch, ja. Wenn du permanent in der Gruppe läufst, du suchst ja immer den Punkt, wo du frei laufen kannst. Das wird dir nicht immer ganz gelingen, ja. Schon dadurch, dass Leute neben dir einen anderen Rhythmus machen, adaptierst du unmerklich an den Laufrhythmus, der neben dir stattfindet. Wenn du alleine läufst, läufst du deinen Rhythmus, läufst du deine Technik, läufst du deine Geschwindigkeit. Ja, da wärst du 3,45 gelaufen. Ne? Da wärst du nicht 3,35 gelaufen, ja. Weil du ein gehorsamer Schüler bist, ja, mit einer, sagen wir mal, deutschen Mentalität. Du machst den Plan, ja, aber du eskalierst nicht, ja. So, das sind halt Nachteile, wenn du in der Gruppe trainierst.
Klar.
Also alles wahnsinnig spannende Ansätze. Ja, und wenn man es einmal sich vergegenwärtigt, dann wird halt schon klar, dass das halt enorm fordernd ist. Ja, alleine diese aerobe Phase, wenn du wochenlang dasselbe trainierst, das ist ja unfassbar anstrengend für den Kopf.
Für den Kopf Körper. Vor allem. Das ist
für den Kopf, für den Körper. Du hast keine Variation. Ja. Und in der Threshold-Phase, da sind das 5 Threshold-Einheiten, ja, nacheinander. Ja, dagegen ist ja das, was die Norweger machen, Pillepalle.
Bei 2 bis 3 Einheiten, was man da so hört oder so.
Also die machen Double-Double-Day, ja. Das wird übrigens auch diskutiert. Ich kann euch das nochmal verlinken. Es gibt halt ein Ausdauerforum, die sich im Wesentlichen mit Trailrunning befassen. Da wird halt dieses veröffentlichte Trainingsprogramm von Nils van der Poel sehr stark diskutiert und auf Laufen runtergebrochen. Aber ich würde es halt als Diskussion bezeichnen, weil meiner Ansicht nach machen ein paar Fehler in der Diskussion. Da gibt es aber halt auch die Auseinandersetzung mit dem norwegischen Ausdauersystem, vor allen Dingen halt auch mit Triathlon und Laufen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das war letzte Woche in diesem Ding da drin. Ja. Der Punkt ist, dass man natürlich da sich jetzt bestimmte kleine Elemente rausnehmen kann. Nur wenn du kleine Elemente aus so einem komplexen Konstrukt rausnimmst, wirst du ja immer scheitern. Das heißt, ja, du kannst jetzt sagen, ja, okay, ich fahre dann jetzt auch mal jede Woche einmal 6 bis 7 Stunden Rad. Das ist erstmal, das kann man sicher machen, das hat sicher auch irgendeinen Effekt. Aber welchen konkreten Effekt hat das? Ja, das ist ja was ganz anderes. Damit hast du ja noch nicht eine Philosophie gemacht. Ja, eine Philosophie wäre, wenn du jetzt sagst, okay, dann laufe ich halt in der Vorbereitungsphase mal jeden Tag ruhige 25. 5 Tage genau, die Woche, 2 Tage Pause. Ja, ja, und das mal 4 Wochen am Stück. Ich finde den Ansatz so wahnsinnig spannend, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, Philipp, mach doch mal. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, sich mal auf sowas einzulassen und wirklich das mal zu Ende zu denken und zu sagen, okay, nicht da kleine Versatzstücke rausnehmen und dann auf Laufen übertragen. Das wird nicht funktionieren, ja, weil du musst ja dann halt ein Gesamtsetting halt verstehen. Und es ist eben eine aerobe Phase, es ist eine Threshold-Phase und dann dieses Overreaction, ja, also wo man praktisch ja eine Geschwindigkeitsentwicklung macht. Ja, also das ist schon wirklich so spannend vom Ansatz her, ja, und es ist so lustig gestellt, dass ich lachend auf dem Sofa saß, ja, weil er sagt halt auch, okay, Alkohol, ja, ein Kapitel ist Alkohol, ja, ist ja auch ein spannendes Thema, hatten wir hier auch schon, ja, wir hatten schon die Studien, die gesagt haben, ja, mit dem Alkohol, das kann in so kleinen Bereichen kann noch okay sein, ja, und das mit dem, ne, was ist mit den Bieren, letztes Jahr hatten wir mal so eine Folge, ne, wo das mit den Bieren irgendwo geschildert war, ab wann man Heavy Drinker ist als Sportler, ja. Und leider habe ich euch ja vor letzte Woche schon die Studie geschildert. Alkohol ist gar nicht gut. Ja, seine Philosophie ist, ich bin ein 25-jähriger Schwede. Ja, und es gibt halt auch schon mal Phasen, wo ich natürlich fertig bin nach 5 Tagen Ausdauertraining, 6 bis 7 Stunden Radfahren und Lust auf ein Bier habe. Oder auf 8 Bier. das sind genauso Punkte, die sind halt auch wahnsinnig amüsant geschildert. Also das liest sich auch ganz toll, diese Studie. Ja, ja. Aber wir stellen es euch rein und schaut es euch an. Es ist wirklich faszinierend. Ja, also das, wie stark man sich determinieren kann, um so ein Ziel zu verfolgen. Ja, nochmal so als Grundding, der war halt als Junior ganz okay, war dann so im Weltcup und ist nicht weitergekommen. Ja, er hat dann 2 Jahre Auszeit genommen nach den letzten Olympischen Spielen, ist komplett rausgegangen, ist zum Militär gegangen, hat da eine Ausbildung gemacht als Einzelkämpfer und ist dann zurückgegangen in den
Sport. Auch ungewöhnlich.
Total ungewöhnlich, ja. Aber das war halt, um seinen Kopf zu regulieren und um zu überlegen, was mache ich jetzt? Weil entweder man macht es dann richtig, oder man macht irgendwas dazwischen, ja. Und er hat dann gesagt, okay, dazwischen komme ich nicht weiter. Dann bin ich halt irgendein mediokrer Läufer in einem internationalen Feld und werde vielleicht 10., 12. bei Weltcups. Come on, das ist Weltklasse, ja. Da müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Das ist jetzt kein Sport wie Laufen, weil der natürlich viel, viel kleiner ist im Kontext. Aber es ist halt immer noch eine Weltklasse-Leistung. So, das wollte er aber nicht. Und dann hat er das Ding radikal zu Ende gedacht. Und das ist faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Ja, weil letztlich bist du ja in deinem Bestreben, nach Kenia zu gehen, auf einem ähnlichen Grundansatz. Ja, dass man sagt, okay, hier sind die erfolgreichsten Läufer der Welt. Ja, also gehe ich dahin. Ja, und nicht nur schaue mir das an und überlege, ob ich da Einzelteile rausnehmen kann, sondern man imitiert ja, zumindest für die Zeiten des Trainingslagers, ja, einen Lauflebensstil und eine Laufphilosophie, die dort halt entwickelt wurde. Ja, in einer Mischung aus einem natürlichen Herangehen, aber natürlich auch mit europäischen Trainern, die halt einen wissenschaftlichen Ansatz dahinter mit reinbringen in die Trainingsformen.
Absolut. Also absolut, der Ansatz ist natürlich, ja, hier haben wir halt die Gruppen natürlich, denen man sich auch anschließt, aber es geht natürlich auch darum, durch die Art, wie sie hier trainieren, den Anspruch zu haben, sich selbst auch zu verbessern. Also auch was natürlich eben in dem Gelände geschuldet ist. Wie gesagt, die haben natürlich eine andere Kraft auch. Das ist auch vielleicht nochmal was bei dem Crosslauf wirklich begeisternd war. Die Strecke war damals, also die war, wir werden dazu ein Video auch auf YouTube machen, wir suchen gerade nur jemanden, der das uns noch schneiden kann. Die Strecke war so brutal matschig teilweise auch. Die haben so ein Schlammloch gehabt. Und mit Schlammloch meine ich ein Schlammloch, wo die bis zu dem Knie drin waren. Das war eher so eine Art Durchwarten. So was habe ich noch nie gesehen. Also nicht bei einer
Kostüm. Da gibt es ein Video bei Hendrik.
Ja, bei Hendrik, genau. Und ich glaube, Amanda hat auch schon was gefilmt. Ne? Es ist brutal, aber selbst in Runde 5, es waren 5 2-Kilometer-Runden, die Jungs vor allem vorne, die da gewonnen haben, nicht nur mit was für einer Geschwindigkeit die gerannt sind, auch die Art und Weise, wie sie gelaufen sind, also wie du gesehen hast, wie die auf dem Vorfuß noch draufstehen, ne? Obwohl das uneben ist und hoch und runter. Brutal stabil, einfach mega beeindruckend, wie das aussah, auch laufästhetisch betrachtet. Und das war heftig und das war auch in allen anderen Belangen sehr viel größer, als was ich erwartet hatte. Größer, was die Zuschauer anbelangt, das ganze Event, das Setup, die Zelte, ich würde mir fast behaupten wollen, dass das krasser und größer war als eine Cross-EM. Und da war ich ja auch schon bei der einen oder anderen dabei. Also das war einfach gigantisch. Das
sah auf jeden Fall so aus, ja. Aber ja, da gewinnt man mal einen Eindruck, ne? Dass selbst du das sagst, der schon in Kenia war, aber bei so einem Gewinn noch nicht war. Und dann sagt, wow, ich komme da hin und denke, okay, das ist so ein Wald- und Wiesen-Crosslauf. Ja, aber so stellst du dir ja vor.
Ja, klar. Und du kommst da hin und denkst dir so, okay, hier sind unfassbar viele Menschen, also auch die da zuschauen an der Strecke waren. Das war brutal. Dann waren da natürlich auch, das hat auch so ein bisschen Kirmes und Volksfestcharakter gehabt. Da sind natürlich Leute rumgelaufen, die dann irgendwie eine Cola verkaufen wollen. Und das war so ein richtiges Happening einfach auch. Da waren von kleinen Kids bis ganz normale Menschen aller Altersgruppen dort. Und das war ein Event, das ging, glaube ich, mit den Kids und Junior Races schon irgendwie morgens um 10 Uhr los. Und ich glaube, wir haben selber ja noch trainiert. Bis wir dann dort waren, haben wir hauptsächlich das Männer-Profirennen und das Frauen-Profirennen quasi dann gesehen. Das Frauen-Profirennen war tatsächlich auch der Höhepunkt der Veranstaltung, weil das ja auch Agnes Tirop Memorial hieß. Also die Athletin, die in Herzogenaurach letztes Jahr den Women's Only 10 Kilometer Weltrekord, der noch gebrochen hatte und dann leider von ihrem Ehemann Ende letzten Jahres umgebracht wurde, ermordet wurde. Deswegen war das einerseits, ist sie sozusagen die Namensgeberin für das Event gewesen, aber da gibt es auch eine sehr gute Foundation, die sich da gegründet hat von diversen, sehr, sehr guten jungen Athletinnen, die sich eben zur Aufgabe gemacht haben, eben vor allem junge Mädels zu schulen, was halt okay ist und was nicht okay ist in Bezug auf Gender-Based Violence und so weiter. Weil da haben sie auch gesagt, ist das einfach kulturell hier auch noch. Wir haben ja auch ein, zwei sehr erfolgreiche Damen bei uns hier im Camp, also Lorna Sapete, von der haben wir schon öfters gesprochen, aber auch Joanne Celimo zum Beispiel, die sagen, das ist kulturell hier alles sehr schwierig und da muss man tatsächlich eigentlich bei den jungen Mädels schon anfangen, denen sozusagen zu erklären und beizubringen, was ist okay und was ist nicht okay. Und das war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, ja.
Und dann bist du doch noch zu einem Kinderevent gegangen, ne? Du wolltest eigentlich gerne Fußball spielen mit, aber konntest nicht aufgrund deines umgeknickten Knöchels, ne?
Ja, die wollten alle, dass ich mitspiele. Dass ich hätte gerne mitgespielt, aber das war tatsächlich
noch... Excuse me, du kommst da mit deinem Nationaltrikot an, ja, und hast Müller hinten draufstehen und die... Ja, sorry.
Stimmt, ich hätte noch ein paar so DFB-Trikots eigentlich mitbringen können. Da habe ich nicht dran gedacht, dass wir das machen. Das war eher eine spontane Aktion. Das ist wiederum so ein NGO von einem Schweizer Läufer, von Julian Lyon, vor 3 Jahren gegründet, was sich hier vor Ort so zur Aufgabe gemacht hat, einerseits natürlich Bildung für alle Kids aus den unterschiedlichsten Verhältnissen, Einkommensverhältnissen zu ermöglichen. Die haben eine Schule gebaut, die haben aber auch einen sehr coolen Treffpunkt gebaut, Spielplatz, Fußballfeld, so ähnlich, wenn man so will, auf einem, das ist schon dirt-mäßiger Untergrund, aber krass, was die da mit sehr überschaubaren Mitteln geschaffen haben und eben auch allen Kindern zugänglich gemacht haben. Klar, die haben auch da noch Indoor-Räume, wo Kinder spielen können oder wo man denen Nachhilfe geben kann, wo Kinder, die wirklich, wo man weiß, die werden zu Hause wahrscheinlich nicht drei Mahlzeiten bekommen, die bekommen da auch noch was zu essen und was gekocht. Und das Ganze heißt Simba for Kids, findet ihr auch auf Instagram, wenn ihr das wollt, oder natürlich auch auf im Internet, ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich Französisch, weil Julian kommt aus der Gegend von Genf, aber das ist auch
Google wahnsinnig. Translator, was meinst du, was ich jetzt alles lese während der Spiele in Sprachen, die ich nicht beherrsche? Ja. Mein Schwedisch ist ziemlich brüchig, sage ich euch.
Auch dazu werden wir noch ein Video machen, beziehungsweise Felix hatte einiges gefilmt und ich hatte Julian eben auch dann die Gelegenheit einfach geben wollen, dass er ein bisschen was über das Projekt erklärt, was so die Intention ist und wo das noch hingehen soll. Das wird auf Englisch sein. Wir haben da gedacht, das macht am meisten Sinn, wenn wir das auf Englisch machen, um einfach eine größtmögliche Zielgruppe auch ein bisschen zu erreichen. Das ist auch krass. Also die Kinder, die da sind, das sind ja wirklich dann schon eher jetzt wirklich Kinder, die in Kenia, brauchen wir nicht reden, ist anderer Lebensstandard als bei uns, das sowieso. Aber die, die dort sind, das ist ja dann schon tatsächlich auch für kenianische Verhältnisse eher prekäre Situationen. Die sahen auch, jetzt muss ja sagen, also mit, ja, da hat auch nicht jeder Schuhe, einfach so Basics, ne? Also das, weil die einfach nicht haben, die haben das Geld dafür nicht. Oder teilweise dann natürlich auch die Eltern nicht immer alles für Schule etc. bezahlen können. Und die Kids sind trotzdem so begeisterungsfähig und energiegeladen. Also wir haben denen natürlich dann auch ein bisschen was mitgebracht. Einerseits haben wir so auf dem Weg dahin noch mit Amanal einen Stopp gemacht hier beim Getränkelieferanten hier vor Ort und haben dann mal 4 Kisten Cola und Fanta mitgenommen, die jetzt dann die nächsten, die haben sie nicht alle auf einmal bekommen, aber die sie dann hier und da mal unter den Kids verteilen können. Dann von verschiedenen Leuten, die auch teilweise schon abgereist sind, haben wir halt Schuhe, Klamotten mitgenommen, die entweder für die Kids sind, wenn es passt, oder sonst halt irgendwie auch umgetauscht werden können. Und Amanal hatte irgendwie auch noch Fußbälle, ich weiß gar nicht, auch von einer Physiotherapeutin, die, glaube ich, jetzt mit dem DLV hier war. Und ja, also nichts Weltbewegendes, aber ich sage euch, wir haben den Fußball, einen von den 3 Fußbällen, weil die gehen wohl relativ schnell kaputt, natürlich auf dem vorderen Untergrund, Fußball aufgepumpt und wie Ralf schon gesagt hat, also dann waren halt direkt alle sofort auf dem Fußballplatz und hätten auch gerne gehabt, dass ich mitspielen konnte, aber das ging tatsächlich 2 Tage nach dem Umknicken leider nicht mit meinem Knöchel. Aber klar, Amanal war mit dabei und war Wahnsinn, was für überschaubaren Dingen man da so eine Freude zaubern kann. Also das war auf jeden Fall auch was bleiben wird.
Also das ist das eine, dass man hingeht, um was mitzunehmen, ja, an Spirit, an Erlebnis, an augenöffnenden Dingen, an Relativieren auch, ja, wie viel besser es uns hier in sehr, sehr vielen Bereichen geht. Unfassbar. Und wie viel wir hier rummotzen über belanglosen Mist, um es mal klar zu sagen.
Ja.
Und dann wird man mal wieder so ein bisschen geerdet. Ne? Da hofft man immer, dass es länger anhält. Ich weiß, man kommt dann zurück und ist dann sehr schnell wieder in so einem Alltagszeug drin. Ja.
Trott.
Aber du hast ja gestern noch mit 2 Menschen gesprochen, die einen ganz inspirierenden Weg gehen. Ja, gar keine Leistungssportler. Also Leistungssportler schon, aber keine Profiathletinnen oder Athleten, die von diesem ganz edlen Sport des Triathlons inspiriert sind, ja, aber natürlich absolut auch wegen der Lauferlebnisse nach Kenia gegangen sind. Und die haben halt auch was Spannendes vor.
Genau, die haben wir tatsächlich hier oder habe ich hier zufällig kennengelernt, weil die halt jetzt zufällig auch gerade hier sind. Und das fällt natürlich immer auf. Man hört das ja dann irgendwie, wenn die Leute sich unterhalten, dann habe ich gemerkt, dass die aus Deutschland sind. Und so kam man relativ schnell ins Gespräch. Und da habe ich erfahren, weshalb die hier sind. Hatte auch mit Sport zu tun, weshalb sie ursprünglich mal nach Kenia gekommen sind. Sind aber gerade dieses Mal vor allem aus einer anderen Motivation hier. Und was das alles damit auf sich hat und wer die beiden sind, das werden wir jetzt gleich hören, weil ich die schon gestern dazu mal gesprochen habe.
Einmal die Ute Simon ist eine Mentaltrainerin, kommen wir später aber auch noch dazu. Und einmal den Dr. Christoph Knebel ist ein Augenarzt. Deshalb sind sie ja doch auch ein bisschen hier, aber sie sind vor allem auch hier, weil sie Sportler sind, Läufer und auch Triathleten. Also Ralf, das ist auf jeden Fall auch was für dich sozusagen. Und wie die jetzt genau hier gelandet sind, darüber wollen wir natürlich auch sprechen, denn das ist ja was wir uns schon in der vergangenen Woche oder in den vergangenen 2 Wochen, seit ich hier bin, schon viele Fragen uns erreicht haben. Wieso oder sind hier nur Profis und wie kann man hier hinkommen und ist das teuer und nicht? Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass grundsätzlich mal jeder hierher kommen kann, der sich für primär natürlich wahrscheinlich Ausdauersport Sport begeistert oder für die Natur, für das Land, für die Leute. Und das werden uns die beiden jetzt bestimmt gleich mal erzählen, wie die überhaupt hier das erste Mal hergekommen sind, weil es ist für euch schon das dritte Mal, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
Herzlich willkommen erstmal.
Ja. Vielen Dank, Jumbo.
Danke dir.
Jumbo, ja. Das erste Mal, habt ihr vorher schon gesagt, im Vorgespräch war 2019. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sozusagen in der Hinsicht gleich unterwegs. Auch mein erster Kenia-Aufenthalt war 2019. Wir haben uns aber offensichtlich ganz knapp verpasst, weil ich war den ganzen Januar da und ihr seid damals erst im Februar gekommen, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau, wir versuchen immer die Monate zu wählen, wo einer von uns Geburtstag hat, um was ganz Besonderes zu machen. Und dadurch ist es der Februar und vor allen Dingen auch, weil das Klima jetzt hier dann auch für mich so ist, weil ich jetzt nicht zu hitzeresistent bin und Februar ja eigentlich noch ganz gut handelbar ist, gerade in der Höhe hier oben.
Absolut. Ihr seid damals mit jemandem hergekommen, der bei uns auch schon im Podcast zu Gast war, das ein oder andere Mal, nämlich mit Jan Fitschen.
Und mit dem Herbert Steffni.
Herbert Steffni. Wie muss man sich das vorstellen? Ich denke, der ein oder andere zu Hause wird jetzt schon eine Vermutung haben. Es war so eine Laufreise, die ihr wahrscheinlich gebucht habt. Was war damals die Motivation zu sagen? Also wahrscheinlich habt ihr Jan gekannt und wahrscheinlich habt ihr auch Herbert Steffni gekannt. Die kann man ja kennen. Aber ist ja trotzdem erstmal so ein Schritt zu sagen, Kenia möchte ich mal sehen oder...
Ja, wir kannten beide, aber natürlich auch nur vom Namen her, nicht persönlich. Und wir sind 2019 auch schon viele Jahre im Ausdauersport unterwegs gewesen. Wie du gesagt hast, wir haben im Grunde genommen, glaube ich, 2007 unseren ersten Marathon gemacht. Und dann entwickelt sich sowas natürlich. Und man macht dann ein bisschen Traillaufen, man macht Ultras. Und irgendwann haben wir dann von der Laufreise von Jan und Herbert gelesen, haben gesagt, toll, Kenia auch, muss toll sein, machen wir. Ja, gelesen, gebucht und so waren wir dann im Februar 19 hier.
Ich schätze mal, dass ihr damals, ich weiß nicht genau, ich war 2020 ja auch in Kenia, da war auch damals Jan und Herbert mit einer größeren Gruppe hier. Ich glaube, damals war das so 10 Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch war, auch so 10 Tage oder waren es 2 Wochen?
Es waren, glaube ich, genau 2 Wochen.
Waren sogar 2 Wochen.
Ja.
Was natürlich hervorragend ist, einerseits, um sich auch ein bisschen anzupassen. Hatten wir letzte Woche sehr viel mit Felix, aber könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, ist schon ein bisschen anders hier oben auf knapp 2400 Metern. Aber auch, um diese ganzen Eindrücke ja zu verarbeiten. Also Laufen ist ja generell auch durch das Profil jetzt hier nicht so ganz einfach. Und dann prasselt ja hier auch eine Menge auf einen ein, was man hier drumherum alles so wahrnimmt. Was waren so die typischen, ich will jetzt nicht so viel vorgreifen, ich weiß aber auch nicht, ob Jan, wie der typische Plan von Jan und Herbert aussieht. Ihr werdet ja wahrscheinlich so ein paar Hotspots gemacht haben. Ich nehme an, so man geht mal auf die Bahn und man geht mal zu der Fahrtleckrunde vorbei wahrscheinlich.
Also am imposantesten war ganz bestimmt so morgens ganz früh aufzustehen und dann noch so dunkel, kommen sie jetzt gleich, die Kenianer, da kommen sie nicht, ne? Wie viel Uhr haben sie sich verabredet oder hat es die Zeit sich wieder verschoben, um einfach mal zu sehen, wie die einfach an einem vorbeirauschen, keine Chance da irgendwie versuchen, etwas mitzumachen, aber überhaupt dieses Gefühl mitzukriegen, also diese Atmosphäre, das war schon was ganz, ganz Besonderes, ne? Einfach um zu sehen, ja, so alle haben den gleichen Gesichtsausdruck, ne, so gar nicht so angestrengt am Anfang und einfach nur einer rennt vor und alle rennen hinterher. Also das war für mich somit das Imposanteste, was wir erlebt haben. Und was mir auch noch einfällt, wir waren auf der Bahn, wie du eben schon gefragt hast.
Dirt Track wahrscheinlich unten in Tambach, nehme ich
genau.
An damals.
Ja, es ist und was ich da so wahnsinnig toll fand und auch mit nach Deutschland genommen habe, wenn man selbst auch mit Athleten jetzt arbeitet, auch sei es durch Mentaltraining, wirklich so dieses schnell laufen, aber dann das Intervalltraining, aber dann wirklich die langsame Phase, wirklich langsam. Und das ist ja bei uns in Deutschland so, man kann doch nicht gehen oder man kann doch nicht langsam. Ne? Da ist lang nicht dieser Unterschied so zu merken. Und das fand ich so toll, dass die alle so hintereinander hergeschlurft sind und dann einer ist los und die nächsten hinterher und dann wieder zack, Ende.
Ja,
das
hat
mich mega beeindruckt.
Ja.
Und diese wahnsinnige Dichte an guten Läufern, das ist ja verrückt. Also das ist ja jedes Mal ein Ausscheidungsrennen, was die machen.
Absolut, ja.
Und man wundert sich dann, wenn da überhaupt noch mal ein Weißhäutiger mal irgendwo mitlaufen kann.
Ja, es ist wirklich, wenn man noch nicht hier war, ist es einfach schwer zu fassen, wie viele Menschen hier laufen und wahnsinnig schnell laufen. Das ist einfach unglaublich, auch was da an Talenten immer wieder nachkommt. Eine nicht versiegende Quelle offensichtlich an Weltklasse-Athletinnen und Athleten. Ansonsten wahrscheinlich ja auch ein bisschen Ausflüge gemacht, nehme ich mal an. Man hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen, weiß ich gar nicht genau, was habt ihr sonst, wart ihr wahrscheinlich nicht nur laufen oder war das, ich weiß nicht, wie es genau bei Jan war, wart ihr nur laufen oder ist, man fährt doch, glaube ich, schon auch mal, oder ist das nicht in die Zeit gefallen, wo manchmal auch diese Crossläufe hier noch sind, war das damals genau. Nicht so?
Ja. Ja, also 2019, das war auch sehr beeindruckend, ja. Da war die nationale Crossmeisterschaft auch in Adelaide. Ja. Und das war halt schon so beeindruckend, weil dann natürlich auch so die einzelnen Stämme dann da waren.
Ja.
Und die haben sich dann auch repräsentiert. Und dann waren die wirklich so in ihrer Stammespracht und alle hatten so ihr Zelt und vor ihren Zelten dann wirklich so Aufführungen gemacht. Und das war natürlich farbenfroh dann noch, was dazu kommt. Und das läuferische Spektakel ist dann natürlich auch entsprechend hoch.
Das,
ja, und der eine oder andere auch da barfuß unterwegs, ne? Wo es halt wirklich hoch und runter ging und Steine. Und ich meine, wir kennen ja hier dieses Profil, der eine oder andere wird es vielleicht auch gesehen haben. Also da ist schon der eine oder andere Stein unterwegs. Und das war auch so Wahnsinn, ne? Dass hier wirklich auch viele, viele wirklich barfuß unterwegs waren. Sei es bewusst oder auch, dass wirklich kein Geld für Schuhe da waren. Das wissen wir jetzt nicht genau, aber das war auch so wirklich imposant zu sehen, ne?
Ja, man sieht hier, glaube ich, wirklich wahnsinnig oft, dass ja zum Laufen nicht viel notwendig ist. Also teils aus der Not herausgeboren, dass es dann auch natürlich hier Leute gibt, die ohne Schuhe sozusagen laufen. Bei den Kindern ist aber trotzdem auch krass. Also die sind ja immer noch so begeisterungsfähig, wenn man da als Musungu irgendwie vorbeiläuft, dass man da zumindest ein Stück mitrennen will. Übrigens heute Morgen auch bei dem Longrun, wir waren ja eine relativ große Gruppe, vor allem kenianisch geprägt, dass dann irgendwie versucht wird, irgendwie zumindest mal 100 Meter mit diesem Tempo da mitzulaufen. Und die haben ja teilweise Flipflops an oder sowas. Ja, Flipflops und dann rennen die über diese steinigen Wege einfach so entspannt irgendwie 4-Minuten-Tempo mit, wo du dir denkst, das ist ja Wahnsinn einfach. Das ist auf jeden Fall so bei mir auch hängen geblieben damals einfach, dass die einfach dieses Laufen so drin ist und ja, ansteckend ist, glaube ich, auch einfach.
Absolut, das haben wir damals auch erlebt, wenn wir morgens auch für uns unterwegs waren, also wir waren dann alleine unterwegs, aber dann sind die mit uns gelaufen, haben die Hand genommen, die haben einen Schulranzen hinten drauf oder auch Backpack und dann wirklich, wie du sagst, mit Sandaletten, wie auch immer und gelacht und how are you?
Ja.
So, ne? Es war einfach traumhaft schön und das ist einfach das, was man am liebsten einfach mitnehmen würde und gerade in Deutschland sagen Kinder, guck mal, ihr müsst gar nicht jetzt in Mama oder Papas Auto.
Ja.
Ihr könnt auch zu Fuß zur Schule gehen, ne? Und es kann sogar Spaß machen.
Das kommt noch dazu, dass ja neben dem reinen Laufen her generell Distanzen in der Regel ja auch nicht, also Distanzen, wo wir zu Hause wahrscheinlich denken, würden wir schon wahrscheinlich eher das Auto nehmen, generell hier irgendwie zu Fuß zurückgelegt werden. Weil natürlich auch die wenigsten A, mal ein Auto besitzen, beziehungsweise B, sich ständig da irgendwie einen Motorradfahrer sozusagen als Taxi mieten können. Und deswegen wird natürlich einfach viel gegangen und dementsprechend auch viel, alles Mögliche, das sieht man ja auch, wenn man hier viel läuft, transportiert. Also das ist ja wirklich, wie man es teilweise aus den Dokumentationen oder so kennt, ein Wahnsinn. Ihr seid jetzt aktuell aber nicht nur hier aus, sage ich jetzt mal, einer Mischung aus Urlaub und sportlichen Aktivitäten, sondern ihr seid auch aus anderen Gründen inzwischen hier.
Ja, wir haben zusammen einen Verein ins Leben gerufen, der nennt sich Laufen und Helfen. Den gibt es mittlerweile seit fast 15 Jahren und habe da unter anderem ein Projekt eben hier in Kenia, direkt in Iten, in der Stadt Mitte, wo wir im Grunde genommen versuchen, die augenärztliche Versorgung in diesem County, also das letztendlich ja wie ein Bundesland ist, das auch zu verbessern. Denn wir waren, als wir 2019 hier waren, haben wir auch mal so ein bisschen versucht, den Blick über den Tellerrand zu suchen und sind dann einmal ins Krankenhaus gegangen. Ja, mussten da natürlich feststellen.
Wie waren da die Eindrücke? Das müsst ihr so versuchen, so gut zu beschreiben wie möglich, weil das ist ja auch was sich hier zu Hause von den ZuhörerInnen hier niemand vorstellen kann. Ich war das erste Mal hier, hoffe, dass es auch das letzte Mal war, auch in einem Krankenhaus. Und Eldoret ist ja dann schon eine ganz andere Größe von Stadt einfach. Und selbst da war ich so, ich sag mal in der Radiologie, war ich etwas verwundert, dass komische Kabel aus einer nicht verputzten Decke raushängen und so. Das ist schon anders wie bei uns, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, ich war hier noch nie in Iten, dass das bestimmt nochmal anders war.
Ja, also da sind wir von westlichem Standard natürlich weit weg. Ja. Jetzt ist so klar, ich bin Augenarzt selber und da hat mich dann auch natürlich die Abteilung mit am meisten interessiert, sind dann auch direkt da hingeführt worden. Das war überhaupt kein Problem. Wir sind auch ganz, ganz freundlich aufgenommen worden. Man hat uns alles gezeigt. Ja, und was man uns gezeigt hat im Grunde genommen, war jetzt für diese komplette Augenabteilung, sage ich mal, eine Örtlichkeit vielleicht von 7x7 Metern. Auf diesen 7x7 Metern haben sich aber noch mehrere Räume verteilt. Okay. Da ist dann so eine Art Voruntersuchung und gleichzeitig Wartezimmer. Das heißt, da sitzen die dann schon mal mit den Stühlchen, die schon ein bisschen Stückchen weiter sind. Alle anderen sitzen vor der Tür.
Ja.
Dann gibt es einen Untersuchungsraum. Da stehen dann ein paar Geräte drin. Im Grunde irgendwie so noch so ein kleiner Bürotisch und alles andere spielt im Grunde genommen auch so auf Bürostühlen eher, also nicht so richtig auf Untersuchungsstühlen, wie es das bei uns ist. Und dann gibt es noch einen kleinen OP, der hat dann vielleicht nochmal eine Größe, ja, von 2,5 mal 3 Metern, würde ich sagen.
Genau. Das ist ja schon einigermaßen beengt, sage ich jetzt mal. Und ich weiß gar nicht, gibt es, also es, hier in Itten, muss man sagen, ich weiß gar nicht genau, wie viele Einwohner wir haben. Wisst ihr das genau? Ich wahrscheinlich auch nicht, oder? Aber es
sind gar nicht so wenig. Ich kann es nicht genau sagen.
Ja, nee. Es ist trotzdem jetzt im Verhältnis wahrscheinlich zu so deutschen Städten, Gemeinden, wie auch immer, jetzt schon nicht wahnsinnig groß. Soweit ich jetzt informiert bin, es gibt eine Augenärztin, oder mehrere, weiß ich gar nicht, in der Klinik?
Es gibt aktuell 2 Augenärzte, also okay. Eine Augenärztin, einen Augenarzt und genau, die decken im Grunde genommen hier das Spektrum ab und machen aber eben auch noch Einsätze außerhalb von Itten.
Genau, und da müssen wir natürlich direkt mal einhaken, denn auch hier jetzt, um das Zuhause so ein bisschen zu erläutern, es ist jetzt ja nicht so, dass da grundsätzlich jeder hier ins Krankenhaus gehen kann, sondern das ist ja immer mit Kosten verbunden und die meisten können jetzt nicht easy da irgendwie mal sagen, ja, ich lasse mal kurz mein Auge checken, weil irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, wenn sie das Geld gar nicht haben. Ich weiß nicht, wie ist das Limit hier in Itten? Ich weiß, was mein MRT letzte Woche gekostet hat, ist natürlich für unsere Verhältnisse aus Deutschland ist es ein Schnäppchen, aber wenn ich weiß, dass ich dafür 10.000 Schilling gezahlt habe das sind natürlich umgerechnet so knapp 80 Euro, aber das ist für die Menschen hier vor Ort einfach wahnsinnig viel Geld. Also ich glaube, da würde sich jeder 5-mal überlegen, wenn der Fuß selbst im 90-Grad-Winkel wegsteht, ob man da mal ein MRT macht oder nicht, weil einfach die Mittel jetzt gar nicht wirklich vorhanden sind. Ja. In Itten ist ein bisschen anders, aber da gibt es auch eine Hürde überhaupt, um reinzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Genau, im Grunde genommen, sobald man das Tor durchschritten hat, steht erstmal ein Cash-Desk da.
Mhm, okay.
Und es sind im Grunde genommen nur 100 Schilling,
ja,
also 80 Cent ungefähr. Aber das ist schon eine große Hürde für sehr, sehr viele.
Ja, ja.
Und je nachdem, was in der entsprechenden Abteilung dann noch anfällt, gibt es im Grunde genommen auch wie ein Behandlungskatalog, wo man dann eben noch weiter was zahlen muss.
Extra dann kostet natürlich, ja. Und das ist schon für viele Menschen hier vor Ort auf jeden Fall eine Hürde. Das ist jetzt Bereich gefährliches Halbwissen, aber ich dachte, mein Physio hätte mir hier gesagt, dass so im Durchschnitt 1.000 Schilling die Leute hier verdienen. Weiß nicht, ob das 100% akkurat ist. Er wird sicherlich ein bisschen besser verdienen, weil wenn er natürlich 2 oder 3 Leute von uns behandelt, dann macht er natürlich an einem Tag sicherlich ein bisschen mehr Geld. Aber Durchschnitt bedeutet ja immer, es gibt sicherlich auch viele Menschen oder noch mehr Menschen, die sehr viel weniger verdienen, und dann könnt ihr euch ja ausrechnen, ob man dann schon mal 100 Euro überhaupt bezahlt, 100 Euro sage ich schon, 100 Schilling bezahlt, um überhaupt mal angeschaut zu werden. Das ist ja dann schon was, wo man gut überlegen muss. Das hat auf jeden Fall euch insofern nicht kalt gelassen, denn dann habt ihr euch dazu Gedanken gemacht, wie man hier vor Ort sinnvoll auch den Leuten hier tatsächlich helfen kann, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, genau. Also das war immer das oberste Ziel, und es war auch so, als wir dann die Klinik dort besucht haben, wir konnten direkt schon mit dem Klinikdirektor sprechen, und das Schöne war auch da, dass man uns direkt gesagt hat, sie wollen kein Geld.
Okay.
Ja, weil wo auch immer das dann versandet.
Ist in Kenia, muss man sagen, immer so ein bisschen eine Sache, in anderen Bereichen zum Teil, ja.
Ja. Und von daher haben wir immer gesagt, fachliche und sachliche Unterstützung. Also das heißt, wir wollen mit Geräten unterstützen, und ich will im Grunde genommen dann eben auch so weit unterstützen, dass sie diese Geräte auch selber nutzen können. Ja. Also eben die berühmte Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja. Wie habt ihr das angestellt? Also ich versuche das ein bisschen zu erklären, weil ich habe jetzt nur mitbekommen, dass ihr Geräte hierher habt transportieren lassen. Die habt ihr nicht selber mitgebracht,
nein,
richtig? Weil das war wahrscheinlich auch, kann man nicht kurz in den Koffer reintun, sage ich jetzt mal. Sondern wie muss man sich das vorstellen? Also wird das irgendwie hierher geflogen oder?
In unserem Fall war es tatsächlich so, dass es geflogen ist. Vielleicht nochmal kurz ausholen.
Ja,
wir haben eben als wir da waren, auch uns mal angeguckt, wie so eine Operation abläuft.
Okay.
Ja,
okay.
Also sie operiert halt auch selber. Sie operiert auch für die Verhältnisse ja absolut gut, muss man schon sagen. Aber wenn man halt dann sieht, dass da Instrumente über so eine Art Bunsenbrenner kurz gehalten werden, damit man so Blutstillung machen kann.
Oh, um Gottes
Willen. Und ja, im Grunde genommen, dass, wo die Patienten drauf operiert werden, so eine stinknormale Physioliege im Grunde genommen ist, die okay. aber noch nicht mal groß zu verstellen ist. Und das Mikroskop dann nicht so ein Mikroskop ist, was schön an der Decke ist, sondern einfach so an dieser Liege festgeschraubt wird. Das heißt, mit jeder Bewegung, die der Patient macht, bewegt sich natürlich auch das Mikroskop. Yeah. Ja, da haben wir im Grunde genommen einen Katalog sozusagen erstellt. Was macht Sinn? Was bringt man hier hin?
Yeah, yeah. Ja.
Und ja, da waren wir eigentlich ganz fleißig von, ja, eigentlich seit 2019 direkt. Haben viele, viele Sachen wirklich zusammenbekommen. Ja, und dann will man die Sachen hier hinkriegen.
Kurzer Einwand oder Einschub, die habt ihr selber gekauft oder
ja.
wie kommt man an die Sachen ran?
Also
oder?
Ein Teil haben wir tatsächlich komplett gespendet bekommen, okay. Ein Teil musste man noch sozusagen den Restwert bezahlen.
Ja, ja.
Also es sind waren alles eigentlich Gebrauchtgeräte,
ja.
und, aber die noch gut funktionieren, also ja. die jetzt auch nicht einfach nur Müllverschiebung sozusagen.
Nee, für hier sogar ein deutliches Upgrade bedeuten in der ja. Gesamtsituation. Ja, ja.
genau. Und ja, wir hatten dann nochmal, als ich 2020 hier war, hatte ich Kontakt noch mit jemandem, der in der Organisation Cargo Human Care ist.
Mhm.
Das ist also die Hilfsorganisation von Lufthansa.
Mhm.
Die haben so ein Waisenhaus in der Nähe von Nairobi. Und
ich erinnere mich.
Ja, mit dem waren wir in Kontakt und dann haben wir im Grunde genommen so einen Deal gemacht. Die brauchten dort etwas für ihre Augenarzteinrichtung
mhm.
und ich hatte das gleich doppelt. Das heißt, ich konnte denen eins geben und auch wieder eins hier hinbringen. Die haben dann gesagt, okay, wenn du uns das Gerät besorgst, dann fliegen wir euch eure Sachen runter, ganz egal, wie viel ihr habt.
Wow.
Ja. Und ja, wir haben nachher drei große Paletten, also die wirklich auch mit Maximalhöhe, also Flugzeug darf maximal 1,60 Höhe gepackt werden.
Wow.
Teilweise und haben wir sie noch kleiner geschnitten. Ne?
Genau, wir haben ne? wirklich
noch viel versucht,
dass
wir es
gerade noch hinbekommen haben.
Wahnsinn.
Ja,
ja. Wahnsinn.
Ja.
Und ja, also das war im Grunde genommen dann soweit auch geregelt, denn das sind natürlich auch hohe Kosten,
die Sachen
hier unterzukriegen. Alternative wäre sowas mit einem Container herunterzuschaffen, aber das ist dann auch über Monate teilweise unterwegs.
Dauert sehr lange.
Und so war es halt doch ein bisschen besser planbar, haben wir zumindest erstmal gedacht. Denn der bürokratische Aufwand, der dahinter steckt, diese Sachen hier hinzukriegen, ist also wirklich sehr, sehr erstaunlich.
Wirklich?
Also das haben wir nicht gedacht. Es hat ein Jahr lang ungefähr gedauert, bis wir mal so alles zusammen hatten. Und das war nicht der Bürokratie der Deutschen.
Ich wollte gerade fragen, ich vermute, es liegt an der kenianischen Bürokratie.
Richtig, es ist tatsächlich die kenianische Bürokratie.
Was war da so der, wenn man es ganz kurz umreißen kann, der Knackpunkt? Also ist es ja erstmal nicht schlecht, wenn man hier versucht, lokal natürlich irgendwie Krankenhausausrüstung sozusagen hier zu transportieren, um die Situation hier zu verbessern?
Ja, haben wir auch so gedacht.
Ja.
Und dass sich auch alle ganz toll freuen und
das
Danken, das wird wirklich in die Hände nehmen.
Ja.
Nein, man muss Steuern zahlen, man muss hier so einen Clearing Agent zahlen, der das Ganze in die Hand nimmt. Der Transport musste bezahlt werden von Nairobi nach Iten. Das hat auch keiner übernommen, das hat die Kollegin tatsächlich erstmal ausgelegt hier.
Ach,
ja, hat dann versucht hier im County zu sagen, kommt hier, das ist für eure Leute, das ist für eure Bevölkerung, ihr gebt mir Geld zurück.
Ja.
Ja, wir haben natürlich keins.
Ja,
und das...
So haben wir es dann von unserem Budget im Endeffekt bezahlt, weil es
konnte
nicht sein, dass die Kollegin jetzt praktisch die Auslagen trifft, die nicht mit eingeplant waren. Ne?
Ja.
Und da mal zur Größenordnung, das waren auch über 1.000 Euro.
Wirklich?
Ja.
Nur um das hier herzubekommen quasi, und also der Transport war ja schon for free, sondern nur um das hier bürokratisch durch diesen Dschungel hier durchzukommen.
Genau.
Okay, das ist wirklich heftig, ja. Die Ladung kam dann jetzt an, kurz bevor ihr hier angekommen seid? Das konntet ihr dann schon irgendwie so tracken, dass das...
Nee, wir hatten wirklich, wir haben wirklich sozusagen die Luft angehalten, was wir ja grundsätzlich immer machen, so, die Luft angehalten, also es hat wirklich so, eine Woche vorher war es hier, ne? Also wir haben schon gedacht, wir sind vor den Geräten da,
das
machen wir jetzt.
Ja,
ne?
Also
war wirklich eine Woche vorher, just in time.
Ja.
Und die Geräte sind jetzt schon irgendwie in der Klinik aufgestellt, beziehungsweise halt da noch ein Einwand, es ist nicht jetzt in der Klinik, das ist nämlich noch ganz wichtig hier klarzustellen, es ist nicht in der normalen sozusagen Klinik, wo ja diese, sage ich jetzt mal, finanzielle Hürde irgendwie da ist, sondern die besagte Kollegin, die hier vor Ort arbeitet, die hat noch ein weiteres Projekt sozusagen, wo sie vor kostenlos quasi Menschen, die in Not sind oder behandlungsbedürftig sind, behandelt quasi. Ja.
Genau, sie hat also auch in Iten eine Einrichtung aufgebaut, wo eben bedürftige Menschen auch so hinkommen können. Und es gibt auch mittlerweile in vielen Dörfern Volunteers, also Freiwillige im Gesundheitssystem, die sich die Leute angucken. Und wenn die sehen, okay, da stimmt was mit den Augen nicht, die geben dann im Grunde genommen so eine Art Zettel, der so eine Art Freibrief dann darstellt, dass die da in die Klinik hinkommen dürfen und entsprechend behandelt werden.
Super. Und soweit ich es weiß, ihr seid ja noch bis Mitte nächster Woche hier in Kenia. Nicht die ganze Zeit hier im Care Review, weil ihr seid ja auch noch soweit morgen und Donnerstag schon mal unterwegs.
Ja.
Und zwar in besagten Außenstellen so ein bisschen, oder?
Ja, das sind gar keine richtig festen Außenstellen. Das nennt sich Outreach halt Outreach, schon. Ja. Aber es sind einfach irgendwelche Gegenden, wo man einfach sehen kann, die Leute haben nicht die Möglichkeit, bis nach Iten zu kommen.
Ja.
Ja. Das heißt, morgen fahren wir zum Beispiel jetzt erstmal 2 Stunden über irgendwelche Holperstrecken ins Land rein. Also wirklich, das ist dann wirklich absolutes Land.
Ja.
Wo dann entweder ein bestehendes Gebäude oder ein Zelt aufgebaut wird, in dem dann 2 oder 3 OP-Mikroskope stehen und dann entsprechende Kollegen dann auch da vor Ort sind.
Ja.
Und dann werden an einem so einem Tag dann pro Kollegen so 60, 70 Operationen am Auge durchgeführt.
Und du bist morgen auch im Einsatz dann?
Leider nein. Das war jetzt durch Corona halt so ein bisschen schwierig, genau zu planen.
Ja, ja.
Schaffen wir es jetzt hier hinkommen oder nicht?
Ja.
Und ich brauche tatsächlich, auch das ist wieder so eine kenianische Bürokratie, um hier arbeiten zu dürfen.
Nein, echt?
Auch wenn es für Umme ist sozusagen, muss ich ein anderes Visum haben.
Ach komm.
Ja.
Das mit den Visa hier in Kenia ist sowieso ein bisschen tricky. Da hatten wir auch eine Story gestern Abend. Einer der Video-Jungs sozusagen von dieser Laufplattform Sweat Elite muss heute sehr überraschend das Land verlassen, weil ihn irgendwie aufgefallen ist. Also er ist 6 Monate da, dann konnte er es irgendwie aber nicht verlängern, warum auch immer, weil irgendwie ist ihm aufgefallen, er hätte dafür ein anderes Visum gebraucht. Das hätte er aber vorher beantragen müssen. Das wusste er aber vorher nicht. Und ach, das Visa-Thema ist hier wirklich ein bisschen komplex. Also da, Arbeitsvisum ist ja ein bisschen ein Witz, dadurch, dass ihr ja nur 2 Wochen da seid. Und eigentlich ist es ja auch ein Urlaub. Aber okay, ja, das ist natürlich speziell. Aber ihr seid auf jeden Fall morgen mit dabei, werdet das vor Ort natürlich verfolgen, begleiten. Ihr wart auch die letzten Tage ja dann schon logischerweise nicht nur hier am Sport treiben, sondern eben auch in den Krankenhäusern, glaube ich, auch oder in,
also zur Schulung. Klinik in der Klinik, genau. Dass wir wirklich geguckt haben. Wir hatten ein paar technische Probleme. Es fehlt teilweise was von der Ausrüstung. Zum anderen mussten irgendwelche Einstellungen an den Geräten geändert werden, wo es nicht ganz klar war. Das haben wir dann von hier aus immer wieder versucht, einen Techniker zu erreichen. Was müssen wir machen? Aber wir sind auf einem guten Wege und die Sachen sind jetzt da. Genau, und dann haben wir ja noch so ein bisschen anderes Projekt neben dem Krankenhaus im Grunde genommen oder der Klinik halt, wo wir dann auch noch die letzten Tage waren.
In Schulen unterwegs wart und ich habe hier natürlich vor mir, das könnt ihr zu Hause natürlich jetzt logischerweise nicht sehen, aber ich habe ein Buch hier in meiner Hand, das heißt Just Brief und ist tatsächlich von Ute. Was hat es mit dem Buch auf sich? Ich weiß auf jeden Fall schon, dass es sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch ist. Das Buch ist eines der Bücher. Du hast schon viele Bücher rausgebracht, aber auch dieses Buch, und das ist das Neueste, soweit ich weiß. Was hat es damit auf sich?
Ist ganz interessant. Heute Nachmittag habe ich noch zu Christoph gesagt, also letztes Jahr ist es entstanden, die Idee überhaupt, mit den Atemtechniken ein Buch zu machen, überhaupt sich mehr damit zu befassen, weil du hast eben schon erwähnt, dass ich als Mentalcoach arbeite. Und da ist für mich ein Thema ganz, ganz wichtig geworden, und zwar das Thema Mindfulness, das Thema Achtsamkeit, weil ich glaube, dass das bei uns in Deutschland ebenso fehlt wie in vielen anderen Ländern auch. Ich glaube, hier ist es sogar fast noch besser angekommen, weil dieses Pole-Pole, ne, haben wir ja hier schon ganz gut.
Die können sehr entspannt sein, wenn sie möchten.
Manchmal ein bisschen zu viel, aber ich denke, das Schöne ist ja immer, dass wir sehr, sehr gut voneinander lernen können.
Das stimmt.
Das finde ich immer im Ausland sehr schön, dass wir einfach ein paar Dinge mit rüberbringen können, aber uns auch einiges mitnehmen können. Und als die Idee zu dem Buch entstanden ist, wusste ich noch gar nicht, dass ich damit auch nach Kenia gehe. Also es hat wirklich so, Step by Step ist das mit dazugekommen. Warum auch immer habe ich es in Englisch auch gemacht, jetzt weiß ich warum.
Mhm.
Und es war mir einfach ein großes Bedürfnis, weil wir uns ja drauf ein bisschen fokussiert haben, mit Kindern zu arbeiten oder für Kinder zu arbeiten. Unser Verein heißt ja auch, wir bringen Kinder in Bewegung. Mhm. Und das nicht nur sportlich, sondern auch ein bisschen vielleicht geistig und emotional. Mhm. Und da passt einfach das Thema Atemtechniken ganz gut, weil ich durfte in die Schulen, das fand ich auch ganz toll, wo ich sagte, in Deutschland, glaube ich, kann man nicht einfach mal so vorbeikommen und sagen, kann ich eine Unterrichtsstunde machen. Mhm. Hier war ich jetzt schon heute 2 Stunden, gestern eine, darf Freitag wieder da sein. Und konnte mit den Kindern wirklich auch so ein bisschen das Thema Mindfulness erstmal anbringen, weil ich denke, es tut ihnen auch sehr, sehr gut, so ein bisschen lernen, bei sich selbst anzukommen, auch etwas für ihr, ich sage immer gerne Selbstfürsorge, aber für Selbstbewusstsein zu machen. Die haben jetzt nächste Woche die 6., 7. und 8. Klasse haben Prüfungen. Mhm. Und da war es natürlich sehr schön, Atemtechnik mit denen zu machen, sei es mit Affirmationen, sei es mit Mantras, wie wir es vom Sport ja auch kennen, so in der Richtung, du schaffst das, ne? Oder du bist gut drauf jetzt nicht, aber du hast die Energie, wie auch immer. Und das haben wir dann heute in den Schulen gemacht, gestern auch schon. Und es war einfach eine wunderbare Erfahrung, erstmal zu sehen, wie die in den Klassen sitzen. Der Wahnsinn, die sitzen oftmals zu dritt nebeneinander auf einer ganz kleinen Holzbank, wo wir uns vorstellen, so in Deutschland wird jeder nur schubsen, ne? So macht Platz. Das war schon toll. Es war eine mega Disziplin da. Gut, sie wurden vorher wahrscheinlich auch gebrieft. Aber es ist einfach so, was wir eben schon gesagt haben, auch wenn man die beim Laufen trifft, da ist so ein ganz anderes Funkeln in den Augen.
Ja.
Ne? Auch hier, die waren sehr aufmerksam. Aber auch dann, wenn wir so besondere Körperübungen gemacht haben, sei es so Shake Your Body, da haben die auch gelacht, die hatten auch Spaß. Ne?
Ja, ja, ja.
Also es war nicht nur Ernsthaftigkeit dabei, sie haben auch wieder zugehört. Und wenn man sie gefragt hat, was hast du verstanden, was hast du dir mitgenommen, das war einfach eine wunderschöne Sache. Und auch die Lehrer waren sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Also die haben auch gesagt, da können sie sich auch einiges mitnehmen, einfach auch in den Schulalltag mit reinzubringen. Wie bekomme ich beispielsweise ein Kind, was vielleicht sehr aufgeregt ist, sehr nervös ist oder auch vielleicht einfach sehr laut ist, ein Stück einfach runtergefahren, ohne direkt so mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen, sondern vielleicht einfach mal, hey, just breathe.
Ja.
Ne, mach mal so die Bauchatmung. Und dadurch, ohne dass sie es merken, praktisch diese Atemgewohnheiten sich anzugewöhnen.
Ja.
Und das finde ich einfach das Schöne, das im Kindesalter schon zu machen, weil dann braucht man als Erwachsene sich nichts mehr Neues anzugewöhnen.
Weil man es dann da schon quasi mit aufnimmt. Ihr habt Bücher mitgebracht auch, richtig?
Genau.
Die ihr auch den Schulen zur Verfügung stellt quasi.
Genau.
Das ist natürlich auch schon mal was Besonderes.
Ja, weil es auch in Englisch mit drin ist, dann ist der QR-Code bei jeder Übung dabei, dass man auf meinen YouTube-Kanal kann und kann es dann auch nochmal gucken, wie genau wurde es gemacht.
Ja.
Zwar wird da in Deutsch gesprochen, aber man sieht einfach, man kann ja dann nachlesen.
Genau.
Ne, das ist einfach auch so das Schöne, dass es dann auch eine Nachhaltigkeit hat. Weil das ist auch wichtig, dass ich immer sage, es ist genau wie beim Sport, wenn du einmal trainierst, reicht es nicht. Ne? Und die Atemtechnik musst du genauso trainieren, weil es ist eigentlich wie ein Muskel auch, der trainiert wird. Werden muss, sodass es irgendwann dann einfach ins Unterbewusstsein mit übergeht, dass du dann richtig atmest, beispielsweise durch die Nase atmest, nicht mehr durch den Mund und so weiter und so fort.
Ja. Das Buch gibt es aber logischerweise auch in Deutschland zu erwerben, richtig?
Yes.
Und zwar, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu werben, aber ich würde jetzt mal die vorstellen, die am sympathischsten ist, und zwar nicht irgendwelche Internetgiganten, sondern wobei, laufen und helfen wird vielleicht ja auch noch ein Internetgigant, aber ich meine jetzt eben nicht die, die jetzt vielleicht kommerztechnisch nicht im besten Licht stehen. Und zwar kann man über eure Website zum Verein auch dieses Buch kaufen, und die Website heißt www.laufenundhelfen.de, alles zusammengeschrieben. Das Geld, was ihr damit einnehmt, kommt dem...
Ist komplett, genau. Also das Buch erwerben noch eher über meine Website, die dann www.simon-ute.com heißt.
Okay.
Aber auch Laufen und Helfen, die ist auch verlinkt mit meiner Website. Und ja, der Bucherlös geht wirklich komplett, also jeder einzelne Euro geht in unser Charity-Projekt.
Komplette Umsatz, muss man sagen. Ja. Also noch nicht mal nur der reine Gewinn,
sondern
der komplette Umsatz tatsächlich.
Ja. Okay, das ist krass. Also okay, sogar also ja Selbstkostenbasis auch in der Produktion, Erstellung und so weiter.
Genau.
Also falls ihr euch das mal anschauen möchtet und auch natürlich eine sehr gute Sache unterstützen möchtet, schaut auf jeden Fall da gerne vorbei. Ihr dürft natürlich auch gerne Mitglied werden bei diesem Verein. Wie ist denn da aktuell so der Jahresbeitrag, sag ich mal, mit was für einem Jahresbeitrag kann man hier eine gute Sache machen? Ich habe ein schönes Beispiel auch gelesen auf der Internetseite, wo ich mich vorbereitet habe, mit wie viel Euro, sag ich jetzt mal, man da hier schon echt wahnsinnig viel bewegen kann.
Also der derzeitige Jahresbeitrag beträgt 24 Euro.
Im Jahr?
Genau,
Jahresbeitrag.
Genau, im Jahr. Und mit 24 Euro kann man tatsächlich schon ein Augenlicht retten.
Ja, das ist also Wahnsinn.
Eine graue Star-Operation zum Beispiel hier vor Ort kostet etwa 24 Euro.
Ja, das ist irre. Also wir werden auf jeden Fall, so wie ihr das von uns gewohnt seid, in den Shownotes zu der aktuellen Folge natürlich einerseits die Website auch nochmal für euch verlinken. Wir werden auch den Instagram-Kanal verlinken, sodass ihr da gerne draufschauen könnt und auch gerne ein Abo da lassen könnt, weil den gibt's noch nicht so lange und der ist auch noch nicht so groß und generell jede Aufmerksamkeit tut natürlich der Sache gut. Um das ganze Thema abzurunden, vielleicht auch noch kurz einen, der Vollständigkeit halber, der Hinweis, weil das werden die Leute ja sehen, wenn sie auch auf die Website gehen. Kenia ist natürlich jetzt ein ganz großes neues Projekt, einfach wie gesagt aus der Vergangenheit oder der jüngeren Vergangenheit mit dem, was ihr hier so erlebt habt und was euch eben dann auch nicht losgelassen hat, aber ihr habt davor auch schon angefangen mit anderen Projekten. Ich glaube, Ute hat es vorher schon erwähnt, dass ihr ja generell auch Kinder in Bewegung bringen wollt. Deswegen auch in Deutschland seid ihr aktiv und zwar so im Themenfeld, sage ich jetzt mal, Kinderarmut sozusagen. Genau.
Also grundsätzlich ist da unser Leitgedanke, also die Kinder in Bewegung zu bringen, weil wir selbst einfach wissen, was Bewegung einfach auch Gutes tut für uns auch und ich denke für jeden Einzelnen. Und da ist der Gedanke, dass wir beispielsweise Kinder unterstützen, die vielleicht gerne in einen Sportverein möchten, aber die sich einfach die Beiträge nicht leisten können. Oder wenn die neue Schuhe brauchen oder ein Trikot brauchen. Und dass wir einfach da sagen, da sind wir gerne für da und unterstützen euch dann in dem Moment entweder wirklich dann mit einem Geldbeitrag, um den Vereinsbeitrag zu zahlen oder um die Trikots zu kaufen.
Genau, oder Schuhe oder weitere Sportausrüstung. Es gibt ja doch teilweise wirklich Sportarten, die Kinder vielleicht gerne machen würden, aber wo einfach
kostenintensiver sind als Laufen dann, natürlich.
Ja, also wenn die wirklich dann noch, weiß ich, wenn es der Tennisschläger ist oder was auch immer in der Richtung.
Ja. Genau, das war auf jeden Fall auch noch was ich der Vollständigkeit halber hier erwähnt haben möchte. Das werdet ihr sonst auch sehen, wenn ihr auf der Website seid. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch für die noch anstehende Woche viele weitere tolle Erfahrungen wünsche, wo ich mir sicher bin, dass ihr die auch machen werdet. Vor allem wahrscheinlich schon in den nächsten 2 Tagen. Und ansonsten auch von meiner Seite großer Respekt für eure Arbeit, die ihr hier leistet und wahrscheinlich auch noch zukünftig leisten werdet. Und dir erstmal, Christoph, gute Besserung. Du konntest noch nicht so viel laufen, habe ich gehört. Da zahlt sich dann, es ist immer schmerzlich, wenn man nicht laufen kann, aber da zahlt sich natürlich die Vielseitigkeit, die sportliche natürlich aus, die mir fehlt, wenn man dann zur Not auch noch ein bisschen ausweichen kann. Wobei, da können wir ja auch da vielleicht der Ehrlichkeit halber sagen, wir beide waren zumindest kurzzeitig Leidensgenossen, was das Radfahren hier anbelangt. Das ist jetzt nicht ganz so wie zu Hause vom Setup hier.
Nein, nicht wirklich. Also dieses Spinnrad. Da hatten schon mal bessere Zeiten.
Die haben schon bessere Zeiten gesehen hier. Vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Und ihr zu Hause, schaut gerne mal bei laufenundhelfen.de vorbei. Und in diesem Sinne, euch erstmal noch eine schöne Zeit hier in Kenia.
Asante Sana, wie man hier so schön sagt. Also vielen
und danke
Dank.
Ebenso.
Ja, auf jeden Fall ja eine super tolle Aktion, ein toller Ansatz. Ja, und du hast es ja auch vorher schon gesagt, es muss ja nicht immer gleich eine weltumspannende Aktion sein. Ja, es reichen ja wirklich oft kleine Ansätze, ja, die Menschen begeistert. Ja, und ich hoffe, ihr Lieben, die jetzt zuhören, in unserer Community, wir sind so viele Leute, ja, wir können Sachen zusammentragen und so weiter. Das ist schon auch einfach cool, ja, wie man mit relativ wenig Aufwand und mit ein bisschen Liebe fürs Hinschauen, ja, und für die Sache immer zurückgeben, ja, weil wir nehmen halt auch wahnsinnig viel als Westler, ja, wir nehmen ganz viel aus der Welt, ja, und wir haben halt auch eine Verpflichtung zurückzugeben. Das muss jetzt nicht immer Entwicklungshilfe sein, sondern das muss eben auch mal in so kleinen menschlichen Dingen laufen können, ja.
Auf jeden Fall, also wenn man auch sieht, wie dieser Verein funktioniert, nicht zuletzt aufgrund natürlich des großen Engagements dieser beiden, aber alleine die Erklärung von Christoph, dass man mit 24 Euro hier ein Augenlicht sozusagen retten kann und das ist der Jahresbeitrag sozusagen, den sie jetzt einfach bei ihrem gemeinnützigen Verein mal so gesetzt haben, das ist ja verrückt einfach und wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe ist ja ihre Motivation. Sie haben am Anfang auch erstmal hier lokal ja gefragt, braucht ihr Geld oder was braucht ihr? Und dann haben ja sogar hier die Leute im Krankenhaus gesagt, nee, Geld wollen wir gar nicht so sehr, weil das ist in Kenia immer ein bisschen schwierig, wie das dann teilweise auch eingesetzt wird, sondern wir bräuchten moderneres Gerät einfach und vor allem das Know-how, wie wir das nutzen können, weil das ist halt hier gar nicht vorhanden, geschweige denn, hast du jetzt hier irgendwie so eine medizinische Abteilung wie bei uns zu Hause. Christoph hat das ja sehr eindrücklich geschildert, wie die, wie soll ich sagen, die augenärztliche, der Klinikbereich hier aussieht, der wirklich sehr überschaubar ist und mit rudimentären Mitteln hier auch operiert wird. Das ist ja unfassbar. Insofern, ja, also schaut gerne mal bei laufenundhelfen.de vorbei. Lasst denen auch gerne ein Abo da auf ihrem Instagram-Kanal. Die versuchen da jetzt auch seit kurzem dort ein bisschen präsenter zu sein. Haben tatsächlich da auch schon einige Eindrücke ihres aktuellen Trips hierher geteilt. Sowohl in der Schule, wo Ute aktiv ist mit ihrem Buch, was sie auch den Schulen hier zur Verfügung stellt, als auch Christoph natürlich in den Augenkliniken. Da sieht man schon ganz gut, was die hier so machen und versuchen so ein bisschen zu helfen natürlich und die Leute vor Ort eben zu unterstützen in dem, was deren tägliches Geschäft ist. Das können wir auf jeden Fall schon mal euch vielleicht noch mit auf den Weg geben fürs Wochenende. Wenn ihr da mal Zeit habt, schaut da gerne vorbei. Und wer natürlich meint, er hat den einen oder anderen Euro übrig, dann freuen die sich natürlich über jede Form der Unterstützung. Und ansonsten, Ralf, ja, bei mir geht es jetzt läuferisch natürlich sowieso hoffentlich wieder weiter, hoffentlich reibungslose Kilometer werde ich sammeln, natürlich auch für unsere Strava-Challenge, die nach wie vor läuft mit Coffee Circle. Vielen Dank für, jetzt habe ich den Namen gerade nicht parat, aber ich habe gesehen, Timo, weil wir am Sonntag wieder vergessen haben,
Stopp. Also natürlich erstmal Team, vielen Dank an Timo, ja? Also ja. Wenigstens einer hat dran gedacht. Ja, aber genau. Fatih hat auch drauf gedrückt. Ja?
Ah, du hast gemacht, das ist sehr gut, weil ich habe schon wieder vergessen.
Ich habe nicht 0 Uhr, weil ich habe es dann tatsächlich um 0 Uhr verpennt. Ich habe ja versucht, wach zu bleiben, weil es war ja Super Bowl Sunday. Ja? Ja. Und eigentlich schaue ich das ja traditionell immer mit meiner Erstgeborenen, aber die hat leider zum zweiten Mal sich mit Corona infiziert. Ja? Einmal Delta, einmal Omikron. Ja, war zum Glück jetzt nicht so doof wie beim ersten Mal. Aber dann bist du halt wieder zu Hause. Gut, dann haben wir es halt ja über Fernkommunikation geschaut und dann ging es ja erstmal darum, wach zu bleiben. Ja, ich war halt von dem Wochenende, weil ich wieder so Doppel-Eisschnelllauf und Fußball hatte. Ich war wahnsinnig müde und kaputt. Ich habe dann abends mal so eine halbe Stunde die Augen zugemacht. Und dann musst du ja trotzdem noch bis 0.30 Uhr aushalten, weil dann ist jetzt der Kickoff. Ja.
Ah, ja.
Und dann fällt einem zwischendurch auch nochmal ein, hey, wir mussten noch einen Screenshot machen von unserer Challenge, ja.
Und für unsere Dokumentation.
Also immerhin macht man noch ein bisschen was Vernünftiges und nicht nur irgendeinen Blödsinn. Ja. Ich habe tatsächlich auch den Screenshot, aber wir haben auch, glaube ich, jetzt relativ lückenlos, ne, die Wochenend-Screenshots.
Ja.
Und es ist schon krass, was dir so läuft, muss ich sagen, ja. Danke an Frank Schauer, dass der dann für dich mal in die Bresche gesprungen ist, ja. Und
ja.
Mal so eine 180 Kilometer Woche da reingestreut hat, ja, aber
absolut, vielen Dank, das war seine Erholungswoche
an euch alle. Ja, vielen Dank auch an euch alle, weil da wird natürlich jetzt auch schon mit einem Challenge-Ansatz und mit einer Inspiration gelaufen. Das sehe ich schon. Ja, und ich bin ja ganz stark da, wo die Aerobe-Phase ja von Nils van der Poel zu Hause ist, ja. Grundlage. Ja, langsam laufen, ja. Grundlage, ja. Und
weißt du, was ich noch viel besser
kann? Weißt du, was ich noch viel besser kann?
Kuchen?
Nee, Pause.
Pause.
2 Tage Pause kann ich super. Ja, da bin ich ganz stark drin. Ja, aber tatsächlich ist es ja so, wenn ich halt so stressige, einfach auch von Reise und Frühaufstehen bislang und so weiter habe, dann mache ich nicht intensive Sachen. Das ist das bringt gar nichts, weil das ist genau dieser Ansatz, ja. Wenn ich auf Stress noch Stress draufpacke, ja, also auf wie auch immer Alltagsstress noch Stress draufpacke, der muss nicht immer negativ sein, darum geht's gar nicht, ja. Das ist dann ganz schnell eine Überforderung. Und ich merke das halt relativ schnell, ja, dass ich dann halt sehr viel schlechter schlafe, ja, doch das, was Felix halt auch letzte Woche geschildert hat, ja, dass dann halt der Puls halt einfach nachts höher ist und man dann halt irgendwie wach wird und dann ist der Puls hoch und dann kannst du nicht mehr einschlafen, ja.
Ja.
Also das ist, deshalb, ich bin gerade in der Aerobenphase, bilde ich mir jetzt gerade ein.
So, und ich kriege hier gerade eine Nachricht von Felix, der nämlich schon unten im Restaurant sitzt und sagt,
nein, es
ist gerade gekommen.
Ist nur noch Dessert da, schade.
Ja. Nee, fantastisch. Dann wünschen wir euch natürlich ein großartiges Wochenende. Hoffentlich mit besserem Wetter wünsche ich euch aus Kenia zumindest. Ich schicke ein bisschen freundliches Wetter, Sonne, was auch immer, nach Deutschland und hoffe, das kommt auch an. Und ansonsten, ja, sammelt fleißig Kilometer und schaut mal bei Laufen und Helfen vorbei.
Ja, es soll ja nicht so richtig geil werden am Wochenende, also Sturm, ne? Falls du es wissen willst. Also du willst es wahrscheinlich nicht wissen, aber es ist so.
Lieber nicht.
Ja, genau. Falls ihr drinnen sitzt und nicht wisst, was ihr machen sollt, ja, ich lege euch natürlich die Olympischen Spiele ans Herz, aber weil es ein spannender Wettbewerb ist, am Samstagmorgen, ich glaube, es geht um 7:30 los, gibt es Massenstart als Schnelllauf. Das ist wirklich eine ganz coole Veranstaltung. Geht los mit den Halbfinals. Ja, zwei deutsche Frauen, Michelle Uhrig und Claudia Pechstein. Und bei den Männern dieser Umsteiger, ne, von Inline auf Eisschnelllauf, Felix Rhein aus Darmstadt, ja, den ich so in den letzten Monaten ein bisschen begleitet habe, das also journalistisch begleitet habe. Und das ist halt auch ein ganz, ganz, ganz spannender Junge, der auch mit Profi-Radrennfahrern zusammen trainiert, ja, Jason Osborne, dem Ruderer, der jetzt zu die König gewechselt ist, Jonas Rutsch, der letztes Jahr die Tour de France ziemlich erfolgreich gefahren ist, John Degenkolb, so mit den Jungs fährt er Fahrrad, ja, also nochmal zum Thema, ja, fahrt mehr Fahrrad, ja, lasst euch nicht von Philipp einreden, das sei doof. Aber geht laufen, macht was aus dem Wochenende. Und wir melden uns dann nächste Woche und dann bist du immer noch in Kenia. Das ist doch
nächste Woche bin ich immer noch in Kenia. Ja, das wird dann aber auch schon die letzte Woche leider sein, aber ja. Ich genieße es. In diesem Sinne, schöne Grüße und Jumbo aus Kenia.
Ja, ran an Süppchen. Ne? Tschö, tschö.